Nobody knew that healthcare could be so complicated.
Trump was a failure on healthcare.
Hundreds of thousands of black Americans lost healthcare insurance. That is outrageous.
And if he's president again, he would cancel insurance for millions more of us.
We cannot go back. President Biden and Vice President Harris have lowered healthcare premiums and expanded coverage for black families. They also capped the price of insulin at $35. Joe Biden is getting the job done for people just like me.
I'm Joe Biden, candidate for president, and I approve this message.
Paid for by Biden for president.
Now, y'all know I love McDonald's for a quick meal, especially if I'm out and about with the boys and need something to eat. I like food, and y'all know I like saving money, too. Did you know that you can save money with deals in the McDonald's app every single day? Yeah, you heard that right. There's a deal every day in the app. So if you are an avid McDonald's goer like me, you'll find the best value for your buck by using the app. One of my favorite things about the app is the ability to order ahead. So let's say I'm on the road, just picked up Axel from school, and know I promised him some McDonald's fries and a sundae, but don't want to have to wait in that long line. I open up the app and just place my order there. Then I can walk in and pick up my order when it's ready, no wait needed, especially if I time it right. And I love that you can also get a bunch of deals in the app as well. I just logged in and can get a free Big Mac with a minimum purchase of $1. But check it every day because the deals are always changing. Plus, make sure to share your birthday so McDonald's can celebrate with you with something special. Dream drivers save money with the McDonald's app. Nope, you must opt into rewards.
GTA 5 ist eine monströse Parodie auf das moderne Leben und eine nihilistische Satire auf die westliche Gesellschaft. Das sagt nicht ich, das schreibt der Guardian 2013 in seinem Review des Spiels. Die Sache mit der Satire wird immer wieder ins Feld geführt, wenn GTA in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Hier geht's nicht nur ums Autos klauen und rumballern, das ist beißende Gesellschaftskritik. Aber stimmt das wirklich? Wie viel Satire steckt in GTA und wie gesellschaftskritisch ist das Spiel wirklich und der Humor vor allem? Diese Fragen und mehr möchte ich heute mit meinen Gästen beantworten. Julius Busch ist unser Creative Lead Livestreaming bei GameStar und absoluter GTA-Spezialist. Heute schaut er wieder als Fan auf die Reihe, aber zwischen 2017 und 2019 war er bei Rockstar selbst auch Marketing- und Communications-Coordinator und konnte so einen Blick hinter die Kulissen werfen. Hallo Jules.
Hi. Ja, das mit dem hinter die Kulissen ist natürlich so eine Sache, wenn man im Marketing arbeitet, aber ja.
Du siehst schon mal mehr als der Otto Normalmensch, würde ich sagen.
Bisschen, ja.
Und mein zweiter Gast wirft auch regelmäßig einen ganz genauen Blick auf Spiele, und zwar im Videospiel-Podcast The Pod auf gamespodcast.de. Da hat er in einer der frühesten Folgen 2015 den Humor in GTA mal mit Mario Barth verglichen. Hallo Jochen.
Hi, danke für die Einladung und danke für die Reise in die Vergangenheit und überspitzte Dinge, die ich vor fast 10 Jahren gesagt habe.
Siehste, wir wollen doch dich bei deinem Wort halten.
Natürlich. Da stehe ich auch noch so ein bisschen dazu, aber das muss ich nachher ein bisschen genauer erklären für die Leute, die den Podcast nicht kennen. Ein bisschen, schade.
Ich dachte, wir streiten jetzt heute hier die ganze Zeit.
Na, das war natürlich ein bisschen überspitzt formuliert, wie es unsere Art ist, weil auf ein Bier, wir trinken ein Bier und reden über Spiele, und am Stammtisch, am gehobenen Stammtisch, darf man natürlich auch mal eine steile These raushauen, aber so ein bisschen würde ich da immer noch dahinter stehen. Ich bin mal gespannt, wo es heute
hingeht. Hast du gar kein Bier dabei jetzt?
Um 11:07 Uhr, also ich trinke nicht vor 11:30 Uhr.
Na gut. Ja,
das ist eine Regel in meinem Haus. Und
dann vielleicht später noch.
Ja.
Das schauen wir ja mal, ob wir Jochen am Ende dazu verleiten, dass er nach diesem Podcast erstmal ein Bier trinken muss.
Ich brauche ein Bier.
Dann wollte ich vielleicht mal anfangen, damit wir vielleicht so eine Grundlatte haben für euch jeweils. Mhm. Was verkörpert denn für euch jeweils GTA und vor allem, wie steht ihr zu dem Humor und der Satire im Spiel?
Also für mich ist GTA immer absolute Freiheit in einer Open World, die sehr, sehr präzise auf das reagiert, was ich als Spieler mache. Also es ist eben nicht nur eine leere Hülle, sondern ich merke wirklich, wenn ich mich in dieser Welt bewege, wenn ich irgendwas mache, reagiert alles darauf, und die Kette ist sehr lang, bis zu der Krankenwagen kommt irgendwann und holt dann die Person, die dabei zu Schaden gekommen ist, ab. Also eigentlich diese Authentizität innerhalb der Spielwelt ist für mich immer das Wichtigste in einem GTA-Spiel, was auch für mich immer noch die Welt von GTA 5 teilweise besser macht als Open Worlds, die wir in aktuellen Spielen bekommen, in dem Genre. Also das ist für mich so das, was GTA für mich ausmacht. Und den Humor, den finde ich persönlich sehr lustig. ich bin, also ich mag den Humor. Ich finde auch, dass es ein wichtiger Teil der Spiele ist. Ich bin nur schon der Meinung, dass er vielleicht teilweise ein bisschen überinterpretiert oder überhöht wird in der Wahrnehmung von außen. Ich finde nicht, dass es jetzt die nonplusultra clevere Gesellschaftssatire ist, weil oft dann eben die Dinge einfach witzig sind, weil sie sehr realitätsnah oder überhöht auch dargestellt sind. Aber es fehlt halt oft dann diese Ebene, die ich bei einer Satire erwarte, die dann eine wirkliche Message dahinter hat. Also es ist ein bisschen der Unterschied, wie ich es verstehe, zwischen Satire und Parodie. In der Parodie ist halt sozusagen die Ähnlichkeit an sich schon das, was witzig ist und was den Humor ausmacht, was ich meistens bei GTA so sehe, während halt die Satire eben diese übergeordnete Ebene hat und etwas aussagt über die, oder auch wirklich eine Idee dahinter ist, wie die Welt verbessert werden könnte vielleicht. Und das sehe ich in seltenen Fällen, da können wir gerne später noch drauf zu sprechen kommen, in ein paar Fällen sehe ich das schon bei GTA, aber oft ist es eben dann doch eher einfach die Parodie für mich.
Da kommen wir vielleicht später noch drauf. Jochen, was würdest du sagen? Was ist so deine Wahrnehmung von GTA 5 oder GTA allgemein?
Ich finde, Jules hat schon einige sehr, sehr gute Punkte, gerade den Unterschied zwischen Satire und Parodie aufgemacht, weil GTA schon in seiner Geschichte, GTA parodiert viel, GTA persifliert viel, GTA ist eine Schrotflinte. Und GTA nimmt, und zwar eine riesengroße Schrotflinte, und nimmt alles, was so popkulturell, politisch, gesellschaftlich da ist, und schießt einmal mit einer riesengroßen Schrotflinte drauf. Und manche der Kugeln treffen besser und manche der Kugeln treffen schlechter, aber zur Satire gehört, finde ich, auch ein bisschen, oder als Handwerkszeug eines guten Satirikers gehört auch ein Filetiermesser. Und das ist auch erkennbar nicht das, was GTA möchte, gerade in GTA 5. Ich stimme zu, es gibt einige Dinge, die besser funktionieren, einige, die finde ich gar nicht gut funktionieren. Und mir wurde das auch immer zu sehr überhöht als diese beißende, tolle Gesellschaftssatire. Das ist es meiner Meinung nach nicht. Und das haben wir so ein bisschen versucht, natürlich überspitzt auch in der damaligen Folge zu sagen, dass es viel mehr an ein Mainstream-Publikum dran geht. Da kam auch so ein bisschen der Mario Barth-Vergleich her, der 2015 Hallen gefüllt hat und omnipräsent gewesen ist und gefühlt jeder, den man über den Weg gelaufen hat, fand den total lustig. Und deswegen da ein bisschen der pointierte Vergleich dazu. Ansonsten, wie Jules schon gesagt hat, also ich finde, die große Stärke von GTA ist immer eine glaubwürdige, offene Spielwelt, angesiedelt in der Realität. Das kommt ja nicht sonderlich häufig vor, dass wir überhaupt Spiele haben, die in der, ist zwar eine fiktive Welt, aber ist letztlich die gleiche Welt, in der wir leben, tatsächlich stattfinden. Da ist keine Fantasy, da ist kein Science Fiction, da ist keine Postapokalypse, sondern das ist die Welt, so wie sie heute ist, und auch nicht in irgendeiner, ich sag jetzt mal, südamerikanischen Republik, wo wir Guerillakämpfer auf irgendeiner einsamen Insel spielen, sondern in einer Stadt, zum Beispiel in Los Angeles oder Los Santos, wie sie heute auch existiert. Das trauen sich nicht viele Leute. Ich finde, das macht immer einen großen Charme von GTA aus, dass wir uns in einer fiktiven Version der realen Welt und des realen Zeitgeistes befinden. Und dann natürlich die unfassbar hohen Production Values, die sie jedes Mal haben. Und GTA 5 bei Release zum Beispiel. Ich meine, das sieht heute noch gut aus in den Next-Gen-Fassungen, auch wenn das nicht mehr der aktuelle Stand der Technik ist. Also die kriegen das halt auch jedes Mal hin, ein extrem kompetentes Spiel auf einem unglaublich hohen Produktionsniveau zu machen.
Dann lasst uns doch vielleicht mal direkt über die Spielwelt sprechen, weil der Anlass für diesen Podcast ist auch ein bisschen, dass ich gerade parallel an einem Video für den Gamester Hauptkanal arbeite. Wahrscheinlich, wenn dieser Cast erscheint, ist das Video schon draußen, wo ich das mal so ein bisschen Stück für Stück auseinandergenommen habe mit, das ist die Spielwelt, das sind die Charaktere und sowas. Und das können wir jetzt ja vielleicht auch mal ein bisschen machen. Das Erste, was ich so ein bisschen zu dieser Spielwelt hatte, die ist eigentlich am offensichtlichsten bisschen satirisch. Ich habe sogar während meiner Recherche dann eine Fan-Theorie gefunden auf Reddit, wo Leute sagen, ja, der Grund, warum diese Welt so satirisch ist, ist, weil wir von der Story davon ausgehen, das ist nicht das wirkliche Los Santos oder das wirkliche Los Angeles, was hier unsere Figuren sehen, sondern das ist die Art und Weise, wie Michael, Trevor und Franklin ihre Welt sehen. Und die, vielleicht ist die Werbeanzeige wirklich nur eine dumme Werbeanzeige, aber weil Franklin und Michael und Trevor so einen Hass auf diese Welt haben, ist es vielleicht dieser unzuverlässige Erzähler in der Geschichte. Das fand ich eine ganz interessante These dabei, wenn man darauf gehen würde.
Das ist insofern eine interessante These. Ich meine, ich würde ein Stück zurückgehen, weil diese Idee des unzuverlässigen Erzählers, die hast du ja in der Literatur, im Film und so weiter, hast du die ja schon seit, also in der Literatur seit über 100 Jahren. Und es wundert mich auch nicht, dass GTA jetzt bei Menschen, ja, die sich vielleicht extrem mit dem Medium Videospiel auseinandergesetzt haben, dann zu solchen Interpretationen kommt. Und das kann man natürlich immer machen. Man kann sich immer fragen, ist das, was ich sehe und lese und spiele, ist das die Realität, so wie sie mir dargestellt wird, oder sehe ich das durch die Linse des jeweiligen oder der jeweiligen Protagonisten? Und da kann man bestimmt auch viel interpretieren. Und wenn es irgendwann mal einen Studiengang zum Thema Videospielwissenschaft gibt, so wie es das zu Literaturwissenschaft gibt, dann kann man wahrscheinlich mit GTA Doktorarbeiten füllen und Habilitationen. Aber das ist für mich noch keine Satire. Eine Satire, also Dinge durch die Perspektive eines Protagonisten oder mehrerer Protagonisten zu sehen, ist erstmal ganz normale Basics einer Wissenschaft oder einer intellektuellen Auseinandersetzung mit so einem Medium. Nehmen wir jetzt zum Beispiel einen bekannten Roman von Bret Easton Ellis, American Psycho, wo sehr viele Leute den Film kennen werden. Da geht es den kompletten Roman darum, ist das alles wirklich passiert, was Patrick Bateman da an überbrutalen Dingen tut, oder bildet er sich das die ganze Zeit nur ein? Oder ist nur ein bisschen was davon passiert? Oder ist gar nichts davon passiert? Das ist so ein bisschen unterschwelliges Thema. Das kann man bestimmt bei GTA aufmachen, aber American Psycho wird nicht dadurch zur Satire, sondern durch viele andere Dinge. Und ich würde sagen, das reicht mir noch nicht, um Satire zu sein, sondern dann muss man sich die Welt tatsächlich anschauen, was ist denn in dem angesprochenen Werbeposter? Was ist denn da für eine Aussage drin? Und was wir bei GTA halt häufig haben, bei GTA 5 nicht immer, ist halt sowas wie, wir verarschen Facebook, und zwar indem wir den Klon Life Invader nennen, weil haha, Facebook drängt sich in das Leben von allen Leuten. Das war halt 2013 schon plump. Ja, oder der Splitter heißt das, glaube ich, der Twitter-Verschnitt, wo sie alle Schafe sind, statt den Vögeln. Und das zieht sich halt sehr durch, einfach weil die Schrotflinte so groß ist und man natürlich auch nicht zu jedem von diesen Dingen eine total super pointierte Satire schreiben kann. Aber dann denke ich mir an vielen Stellen, dann konzentrier dich doch lieber auf die Sachen, die du wirklich auf den Arm nehmen möchtest, wo du wirklich auch eine Aussage dahinter hast, die halt über, ja, jeder weiß, wie sich Facebook hier bei den Leuten hier irgendwie reinhängt, wie so eine Datenkrake, die da so ein bisschen drüber hinausgeht. Also das wäre was ich mir für einen GTA 6 wünschen würde, ist vielleicht ein kleineres Magazin in die Schrotflinte packen und ab und zu auch mal die Sniper auspacken.
Ist übrigens interessant, weil das, was du gerade beschreibst, da ist ja der Mario-Bart-Vergleich nicht nur, was die Reichweite und die Mainstreamigkeit angeht, sehr passend, weil seine bekannteste Line, kennste, ist ja in der Tat das, was GTA dann viel macht, sondern wir lachen halt einfach nur drüber, weil wir die Verarschung oder die Parodie erkennen, weil wir halt sehen, das soll das sein und das gibt's auch im echten Leben und ich habe das erkannt und dadurch lacht man dann, und wenn dann das Bier auch noch Pisswasser heißt, dann ist es halt doppelt lustig so. Was die Spielwelt angeht.
Aber das ist halt keine, nochmal ganz kurz, sorry, weil ich dich unterbreche, aber das ist halt, finde ich, keine Satire.
Genau.
Das ist erstmal eine Parodie, du vorher genau. So wunderschön erklärt hast, den Unterschied. Ist einfach eine Parodie, eine Persiflage auf was da ist, kann man lustig finden, kann man nicht lustig finden, aber das wird mir zu häufig zur Satire hoch sterilisiert, wie der Bruno Labbadia früher gesagt hätte.
Ja, was du gesagt hast, Lenny, mit wir sehen die Welt durch die Linse der Spielfiguren, ich finde, das Statement trifft für mich tatsächlich auf zum Beispiel GTA 4 viel besser zu, weil die Protagonisten sich doch sehr unterscheiden in ihrer Art und Weise, wie sie ausgelegt sind, weil Nico Bellic ist für mich genau dieser Protagonist, der kommt quasi aus einem anderen Land nach Amerika, ist dann in dieser Welt des vermeintlichen amerikanischen Traums und denkt sich, was zur Hölle, die sind ja alle komplett verrückt hier. Also Nico Bellic ist halt eigentlich eine recht normale Person und wir können durch ihn die Verrücktheit dieser Spielwelt erleben. Ich finde aber, dass GTA 5 davon ein bisschen abgewichen ist, weil GTA 5 tatsächlich die Charaktere deutlich mehr als Teile dieser Welt inszeniert und spannenderweise, und das ist auch einer der Punkte, die ich meine, da ist es schon clever, als verschiedene Perspektiven, die wir als Spieler auf das Spiel haben. Weil Trevor zum Beispiel verkörpert im Grunde ja genau diesen Chaos-Faktor und diesen anarchistischen Gedanken, den viele GTA-Spieler wenn sie das Spiel spielen, einfach entfesseln, weil er ist komplett verrückt, er hat keinen Respekt vor dem Leben, er will eigentlich nur Chaos anrichten, er startet random irgendwelche Amokläufe, und wenn wir ehrlich sind, das sind halt so Dinge, die man halt immer irgendwann in einer GTA-Spielwelt macht, um einfach mal zu sehen, okay, wie weit kann ich es treiben, wie reagiert die Welt da drauf? Und in diesem Sinne ist Trevor eigentlich, ich würde nicht sagen, wir erleben es durch seine Augen, sondern wir sind eigentlich Trevor, oder Rockstar hält mit Trevor uns ein wenig den Spiegel vor, weil er genau das verkörpert, was wir in GTA als Spieler oft machen. Und ein bisschen kann man das auch auf die anderen Protagonisten übertragen, weil halt an Michael ist zum Beispiel eher so der seriöse Missionsnehmer. Der hat halt eher so die Seite von den Leuten, die gerne diese Mafia-Geschichten mochten und so. Und Franklin ist halt so ein bisschen der Katalyst, der in diese Welt reinkommt, der das Ganze startet, der dann diese Rags-to-Riches-Story hat. Aber insofern finde ich, dass da die Charaktere schon sehr in der Welt eigentlich drin sind, und das, was du beschrieben hast, trifft eher auf Niko Bellic zu. Und da bin ich aber sehr gespannt, wie es in GTA 6 tatsächlich weitergeht, weil von dem ersten Trailer her wirkt es auf mich wieder eher so, als wären die beiden Protagonisten wieder ein bisschen bodenständiger, was dann natürlich eine bessere Grundlage ist, um die Welt komplett crazy darzustellen.
Da zu GTA 6 möchte ich gerne gegen Ende des Castes nochmal ein bisschen weiterkommen. Ich bin da aber auch auf jeden Fall bei dir. Ich habe mir auch dann notiert, diese drei verschiedenen Charaktere, die es da gibt mit Franklin, Michael und Trevor, sind irgendwie drei verschiedene Art und Weisen, GTA zu spielen. Das ist, glaube ich, eindeutig. Franklin ist GTA San Andreas, Michael ist GTA Vice City und Trevor ist, ich habe mir notiert, vielleicht noch am ehesten GTA 2, weil es wirklich hier nur dieser Autospielteppich und Irrsinn sein könnte. Was ich halt, was ich so ein bisschen zum Schluss kam, auch in meinem Video jetzt, oder was mein Fazit ist, ist auch das, was du gesagt hast. Im Gegensatz zu den meisten satirischen Geschichten spielen wir in GTA nicht irgendwie diesen Straight Man, der auf diese verrückte Welt irgendwie interagiert und unter Stand-ins häufig, sondern wir spielen einen Verrückten in einer Welt voller Verrückte. Und dadurch wird diese Satire manchmal auch so ein bisschen beliebiger, weil das ja sowieso alles so kompletter Irrsinn ist und nicht, also sich so radikal nicht ernst nimmt, dass es auch vielleicht gar keine richtige Aussage treffen will. Ich glaube, konkrete Aussagen können wir später noch kommen. Ich habe mir so ein paar Missionen rausgeschrieben, aber ich glaube, gerade das und auch die Tatsache, dass wir mit der Satire in der Spielwelt an sich erstmal nicht so wirklich interagieren können, ist das, was eine Videospielsatire vielleicht generell das Problem macht. Ich habe mir ein Beispiel rausgeschrieben. Es gibt ja diesen konservativen Country-Sender, den man nur hören kann, wenn man in dieser Wüstenregion ist, in der Trevor lebt, Blaine County Radio. Und da gibt's irgendwann einen Auftritt von so einer Country-Sängerin, die offensichtlich auch vorher gar keine Country-Sängerin war, die so ein Popsternchen, das zum Country rübergeswitcht ist, und die macht so einen plakativen Country-Song, der sogar relativ eingängig ist, der so einen Refrain hat von wegen, ja, die Liberalen haben es zu weit getrieben und ihr sollt nicht Ehen umdefinieren, wir brauchen mehr Todesstrafen und so am Stück so ganz viele rechts, ja, so hardcore republikanische Talking Points so quasi runterrattert. Und dann habe ich mir so gedacht, wenn das jetzt wirklich innerhalb dieses Spiels als Satire funktionieren sollte, warum treffe ich die denn dann nie? Also das ist dann irgendwie so ein bisschen oft so eine verschenkte Option der Satire, mir die Figuren, die ich im Spiel später treffen könnte, mehr vertraut zu machen oder sowas. Und ich habe vielleicht da schon einen Establishment damit. Häufig kann ich theoretisch, wenn ich das möchte, die Satire in der Spielwelt von GTA völlig ignorieren. Ob ich jetzt die Plakate lese oder ob ich jetzt das Radio anhöre oder nur für die Musik oder halt beim Talkradio sofort wegschalte.
Jetzt würde ich aber an dem Beispiel, ist ein tolles Beispiel, würde ich aber sagen, eben weil es keine Satire ist. Weil was hier gemacht wird, und das haben wir übrigens neulich gesehen, als Beyoncé ein neues Album rausgebracht hat, das ja auch ein Country-Album ist, und das gab in der Country-Szene in den USA einen riesen Aufschrei. Was will denn die in unserer Musik? Ja, also nicht nur, weil sie eine Frau ist und weil sie schwarz ist, sondern weil sie auch gar keine Historie im Country hat. Und dass das häufiger mal passiert in der Vergangenheit in den USA, dass eben Künstlerinnen und Künstler, die eigentlich woanders erfolgreich waren, irgendwie eine Country-Platte rausbringen oder in die Country-Musik switchen, weil sie sich da vielleicht auch ein bisschen mehr Verkäufe und so weiter erhoffen. Das wird hier einfach persifliert in diese Szene. Etwas, was jetzt in den USA gängiger und bekannter ist als bei uns. Aber ich würde auch sagen, das ist da noch gar keine Satire, sondern was GTA halt auch immer auszeichnet, ist, sie überdrehen Dinge, die in der Realität passieren. Und das ist halt ein schönes Beispiel dafür. Das passiert häufiger mal. Es gibt immer einen gewissen Aufschrei und eine Diskussion. Ja, wer darf überhaupt Country-Musik machen in den USA? Diese dämlichen Debatten. Und das wird hier persifliert, wo halt eine Künstlerin dann irgendwie in den Country kommt und die singt natürlich dann den extremsten Country-Song. Wahrscheinlich ist ihr Truck auch noch kaputt und ihr Hund tot. Das ist so ungefähr alles, was noch fehlt für den klassischen Country-Song. Und das ist halt die Persiflage. Und da hört's halt auf. Und das, finde ich, kennzeichnet gerade einen GTA 5 sehr, dass es persifliert. Und das kann man cool und lustig finden. Der Songtext ist zum Beispiel fantastisch. Wie du schon sagst, ja, du fragst dich, für eine Satire müsste ich sie dann nicht treffen. Und für eine Satire, finde ich, musst du dann noch einen Schritt weiter gehen. Ich finde nicht zwingend, dass du irgendwie eine Aussage für eine bessere Gesellschaft haben musst, aber ich finde, die Satire muss ein bisschen mehr als ha, 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 ist das lustig machen, indem es Dinge überdreht. Aber das ist halt der Modus operandi von GTA. GTA nimmt eine Realität und dreht sie zwei Stufen höher. Und das ist auch völlig okay, finde ich. Ich finde halt nur, es wird schwierig dann, wenn man ihm ständig etwas attestiert, was es, finde ich, erkennbar auch in vielen Fällen einfach nicht sein will. Das will keine tolle satirische Aussage treffen. Das will einen Lacher erzeugen und weiter geht's zum nächsten Lacher. Und das ist völlig okay. Meine Schwierigkeit sozusagen auch damals mit dem Podcast ist, dass es eben Leute gibt, die das auf so ein rohes satirisches Podest draufstellen, wo ich jetzt finde, nee, ja, also ich liebe, was weiß ich, ist jetzt nicht der perfekte Vergleich, ich liebe die nackte Kanone-Filme. Ich könnte mich da auch beim 10. Mal noch kaputt lachen, aber die sind keine Satire. Das ist halt einfach lustig. Die persiflieren viel, die parodieren viel, dieser ganzen Cop-Movies, der ganzen Krimi- und Thriller-Klischees, aber die sind keine Gesellschaftssatire. Und es müssen sie auch nicht sein. Ich kann die auch genießen ohne.
Ich finde übrigens das, was du meinst mit, dass du triffst diese Sängerin nie und das passiert nur im Hintergrund, das ist natürlich ein bisschen auch der Reiz einfach an GTA, dass so viel im Hintergrund passiert, was man gar nicht zwingend als Spieler mitbekommt oder was man halt entdecken kann, wenn man halt genau hinhört und mal diesen Radiosender sich auch anhört. Und das ist aber auch ein bisschen, finde ich, der Reiz, was die Welt halt lebendig macht, dass es diesen Kram gibt, dass die Welt eben existiert, auch unabhängig von mir. Und nicht alles, was in dieser Welt passiert, ist jetzt irgendein Hint auf eine spätere Mission, wo ich dann diese Person auch treffe oder mit der interagiere, sondern nee, es gibt auch einfach Inhalte in dieser Welt, die halt existieren, weil die Welt existiert, unabhängig von der eigentlichen Story, die ich als Spieler erlebe. Das finde ich jetzt gar nicht unbedingt ein negativer Punkt tatsächlich an der Stelle.
Und wenn ich noch mal ganz kurz auf Trevor und Michael eingehen darf an der Stelle, weil ich finde, das ist ebenfalls ein guter Punkt. Natürlich einerseits, dass sie unterschiedliche Spielstile auch repräsentieren und unterschiedliche Spielerperspektiven und unterschiedliche Spielerherkünfte, Vice City, San Andreas. Ich glaube aber auch, dass sie Trevor unter anderem funktioniert halt auch, wenn ich jetzt aus Entwicklersicht mich da reinversetze, funktioniert halt auch super. Jetzt habe ich zum Beispiel den Michael, bei dem sie ja auch so ein bisschen versuchen, Dinge deutlich zu überdrehen. Ja, der hat die Kinder, die nichts mit ihm am Hut haben wollen. Der ist eigentlich ein total erfolgreicher Mensch, hat ein Haus da, wo wir alle gerne ein Haus hätten, hat ein Auto, das wir alle gerne fahren würden. Ja, aber er braucht einen Psychiater, der ihm natürlich keinen Meter weiterhelfen kann. So haha, klassisch. Ja, der Verbrecher, der zum Psychiater geht, das hatten wir schon mit Robert De Niro weit vor 2013. Dann die Frau, die ihn mit dem Sportlehrer betrügt, und. Und dann hast du halt Trevor als auch eine Möglichkeit. Und ich glaube, die existiert halt auch schlicht und ergreifend daran, wenn da halt ein Spieler da sitzt, ob jetzt wie ich, weil es ihm irgendwann zu plump und zu langweilig wird, oder jemand anderes, der sagt, völlig auch legitimerweise, hier, lass mich mit deiner Satire in Ruhe. Ich will hier nur Dinge kaputt machen. Ich will Leute erschießen, mit Autos, Autocrashs machen, und. Und für den existiert halt ein Trevor. Und der ist natürlich auch im Marketing cool. Wenn jetzt so ein dahergelaufener Trottel wie ich herkommt und sagt, hier, euer Spiel ist doch eigentlich ziemlich brav, wenn wir mal ehrlich sind. Ja. Dann kann jemand anderes kommen und sagen, hast du es nicht gespielt? Da ist doch Trevor. Ja, und Trevor ist halt auch für alle Kritik sozusagen, die man vielleicht hat an, wenn ich jetzt, gerade wenn man aus moderner Sicht, finde ich, drauf guckt, da ist halt vieles sehr, sehr brav bei GTA 5, auch in der Dinge, wo sie Satire versuchen oder nicht, das ist alles was, wo man sich letztlich sagen kann, ja, können wir alle oder viele von uns vielleicht mal drüber lachen, ja, aber das ist nichts, was großen Anstoß erregt oder sonst irgendwas, ja, aber auf die Kritik kann man immer antworten, hast du keine Trevor-Mission gespielt? Ja, und dann die berühmte Foltermission und so weiter. Die ist halt, die Figur ist halt, glaube ich, unter anderem auch drin, weil man gewusst hat, das ist sozusagen der Anstoß, den wir gerne produzieren, und über diese Foltermission können wir uns nachher, wird dann öffentlich debattiert. Das ist was, worüber wir gerne reden können. Und ich glaube, wir werden später noch dazu kommen, bei GTA 6 jetzt auch nochmal Thema sein, ist, welche Kontroverse willst du als GTA aufmachen? Das ist heute natürlich noch viel komplexer und komplizierter geworden als 2013. Aber ich glaube, Trevor hatten sie gerne. Über Trevor, weißt du, wenn die Öffentlichkeit drüber streitet, darf man Trevor spielen, darf man diese Folterszene? Das war eine kalkulierte Konfrontation öffentlicher Natur sozusagen. Die macht man gerne als Rockstar.
Man könnte auch sagen, wenn man dieses Unwort in den Mund nehmen möchte, dass, wo viele Spiele sich wegen ludonarrativer Dissonanz kritisieren lassen mussten, weil beispielsweise Lara Croft eigentlich gerade erst gelernt hat, eine Waffe in der Hand zu halten, und auf einmal schlachtet sie schon Wellen und Wellen von Gegnern ab. Da ist Trevor natürlich die perfekte Antwort, weil du so die Möglichkeit hast, du hast halt zwei Charaktere, die deutlich bodenständiger sind, wo du auch sagen würdest, also von der Erzählung her würde der jetzt nicht kaltblütig einfach den nächsten Passanten erschießen, weil so crazy ist er dann doch nicht. Und dann hast du halt aber, kannst du das ja alles als Trevor machen, und zu dem passt es eben perfekt. Und dann ist trotzdem die Erzählung und die Dissonanz, was Michael angeht, ja, intakt, sozusagen. Ja.
Das fällt mir bei GTA aber auch immer auf, wenn ich kann ja da nicht langsam durch die Spielwelt fahren bei einem GTA 5, ja, es muss ja schnell passieren, ich will ja schnell zum Missionsort. Ja, aber, und dann fahre ich, was weiß ich, mit Michael und Franklin, ja, und dann überfahre ich halt aus Versehen, ja, vielleicht war die Ampel schon dunkelgelb, ja, also man schwamm drüber, ja, jeder macht mal Fehler oder so, überfährst du vielleicht jemanden, ja, und dann sagt halt Michael oder Franklin oder so, sagen halt neben mir nur, pass doch das nächste Mal besser auf, ja, und ich denke, das ist jetzt aber nicht, also selbst Michael und Franklin würden so in ihrer Situation nicht reagieren, ja auf einen überfahrenen Fußgänger.
Das wäre aber mal,
aber andererseits ist das ja lustig.
Aber das wäre doch mal interessant, wenn ein Spiel das wirklich zu, also so 100% ernst nehmen würde. Also, dass du dann, dass dann wirklich, oh mein, was hast du hier gemacht? Und dann rennt der Missionsgeber weg und redet nicht mehr mit dir.
Ja, oder Franklin ruft die Polizei an, der neben dir sitzt oder so. Ja, wir müssen ja den Kopf bescheid sein, können doch keine Fahrerflucht machen. Ja, das wäre mal das lustig, wär mal tatsächlich, ja.
Also, ich meine, es gab früher sogar so Blogprojekte oder sowas, die bei den alten GTAs aus der Dreier-Trilogie das gemacht haben. Wie lange können wir GTA Vice City oder sowas spielen, ohne Verbrechen zu begehen? Und wie lange kann ich mich wirklich an jede rote Ampel halten und sonst solche Geschichten? Ich meine, das mit dieser Dissonanz zwischen der eigentlichen Spielerzählung und dem, was das Gameplay mir anbietet, ist ja auch so ein Faktor. Von der Erzählung her hat Michael überhaupt keinen Bock auf all den Reichtum. Das langweilt ihn alles, da seine dicken Autos, das große Haus. Wir als Spieler haben aber vielleicht total Spaß daran, uns das riesengroße Haus anzugucken und noch das Heimkino einzubauen und das nächste tolle Auto zu klauen und solche Geschichten. Und da, es zeigt sich daran nicht vielleicht auch schon, dass Rockstar an diesem satirischen Element gar nicht so das Rieseninteresse hat, weil sie ja nicht knallhart sagen, uns ist jetzt unsere Figur, die wir erschaffen haben, der Michael, so wichtig, dass wir Michael zum Beispiel nicht die Option geben, ein Auto zu klauen oder so. Also ich meine, das wäre jetzt sehr radikal für GTA. Aber es müsste halt, dieses Gameplay übertrumpft halt immer jedwede satirische Aussage, ist mein Gefühl, oder? Weil sie halt sich den Vergnügungspark noch wollen, den man erfahren kann.
Wobei, da würde ich ein bisschen kontern, dass es schon ja auch Teil von Michaels Figur ist. Ich glaube, er sagt selber an einer Szene im Spiel sowas, irgendwie sowas, Civilization's greatest invention, Hypocrisy. Und ich glaube, dass sein Charakter halt sehr, sehr darunter leidet, dass er eigentlich ja diesen zynischen, antikapitalistischen Blick hat. Aber er lässt sich halt schon richtig gut gehen in seinem Zeugenschutzprogramm. Also es ist jetzt, also auch schon vorher ist es ja, auch wenn du als Spieler gar nicht eingreifst, definitiv so, dass er ein reiches Leben führt mit einem richtig geilen Haus, mit allem, was man sich wünschen kann. Und ich glaube, genau das verkörpert er, diese Figur. Er hat eben diesen Reichtum, er ist aber trotzdem nicht glücklich damit. Und da ist ja der zentrale Konflikt seiner Figur eigentlich genau drin, dass ihn das nicht glücklich macht. Aber ja, ansonsten stimmt's natürlich, dass du hast natürlich immer in einem Spiel den berühmt-berüchtigten Spieler, der reinkommt und auf einmal mit seiner blöden Freiheit, die er für sich braucht, um eine gute Gameplay-Erfahrung zu haben, in deine Erzählung eventuell reinschießt. Das ist natürlich immer eine Sache, die Videospiele haben. So auch GTA.
Hey, hey, hat hier etwa jemand maximale Freiheit gesagt? Also, vor ein paar Sekunden, keine Ahnung, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen spät dran zur Werbung. Ich komme nämlich gerade aus dem Urlaub. Aber wisst ihr, was noch maximale Freiheit bietet? Nun, die Antwort ist natürlich verschiedene Starter-Sets in verschiedenen Größen und Ausführungen, mit denen ihr euch durch ein Sortiment aus Energy-Drinks, Ice-Tees und Hydration-Drinks von Holy probieren könnt. Und das alles ohne Zucker und künstliche Farbstoffe, dafür aber mit fantastisch abenteuerlichen Geschmacksrichtungen wie Raspberry Raptor, Apple Alligator oder Watermelon Whale, den ich gerne falsch ausspreche, aber es handelt sich nicht um den Watermelon Male, den extrem männlichen Wassermelonengeschmack. Ja, ihr sagt jetzt vielleicht, das ist aber sehr spezifisch, Geraldine. Es gibt sicher noch mehr Dinge, die maximale Freiheit bieten, und das stimmt auch. Aber gibt es etwa auch noch mehr Dinge, die einem 14 oder 15 Probierpäckchen mit wahlweise leckeren Energy Drinks, Eistees oder Hydration Drinks und einem Shaker zum Zubereiten für nur 19,99 bieten, wenn ihr unseren Gutscheincode GAMESTAR5 benutzt? Ich glaube nicht. Und wenn ihr euch die Freiheit nehmen wollt, einfach alles davon probieren zu wollen, dann gibt es ja auch noch das Starter-Set Deluxe mit all den Dingen, die ich gerade aufgezählt habe, für 44,99, wenn ihr unseren Gutscheincode GAMESTAR5 benutzt. Und jetzt ist halt die Frage, wollt ihr euch lieber das gönnen oder euer Geld für eine Epsilon-Robe ausgeben, die ihr im Anschluss 10 volle Tage tragen müsst, um Erleuchtung zu erfahren? Ich meine, die Entscheidung liegt ganz bei euch, aber wenn ihr doch mehr Bock auf die Getränkesache habt, vor allem, weil die Starter-Sets alle gerade durchgewechselt und aufgefrischt wurden mit ganz neuen Sorten, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr über den Link in unserer Beschreibung einfach mal im Holy Shop vorbeischauen wollt. Und nun übergebe ich wieder das Wort.
Aber da, also ich finde, da wird's halt stark teilweise bei GTA. Ich finde, mithin hat dann Trevor die besten Momente auch in dem Satirischen, weil natürlich ein Videospiel und Satire in einem Videospiel dann am besten funktioniert, wenn du sie mit einem Gameplay kombinierst und eben nicht solche Dissonanzen auslöst. Ja, wie der Michael, der will eigentlich, oder Franklin, der will keine großen Wellen am Anfang schlagen und alles, ja, und dann überfährst du 5 Leute und es ist irgendwie doch alles cool. Das ist halt so ein Aspekt, den Spiele noch auf dem Niveau, wo sie halt sind, vielleicht in 10 Jahren sagen, man weißt du noch als damals, aber im Moment passiert das halt einfach, das kann man so hinnehmen. Aber ich finde gerade so ein Trevor, wenn wir eben über diese Folter-Szene reden, dann können wir drüber reden. Ja, was habe ich denn vorher mit Trevor schon alles gemacht? Und jetzt finde ich diese Folter-Szene wirklich problematisch? Angesichts dessen, was ich mit dem Typen vorher schon alles gespielt habe, was offensichtlich ja okay war, weil ich an diese Stelle überhaupt erst rangekommen bin. Und jetzt diskutieren wir über die Folter-Szene, teilweise vielleicht auch, was habe ich denn mit Michael, ja, die Fußgänger, die ich überfahre, ja, rot ist eh nur mehr so ein Vorschlag und so. Weißt du, wenn halt dem Spieler so ein bisschen der Spiegel vorgehalten wird, dann kann halt Videospielsatire halt echt, echt stark sein und dafür sorgen, dass man eben solche Dinge auch mal hinterfragen kann. Und ich finde, da ist es bei Trevor teilweise am effektivsten. Also Trevor hatte wirklich Missionen, wo ich gesagt habe, eigentlich will ich die Arschgeige hier nicht spielen, wie sie das hier macht, aber man macht's ja trotzdem, man ist ja Videospieler, man will das Ding ja vielleicht durchspielen, ja, dann mal gucken, was in der nächsten Mission passiert. Ja, und dann stehst du halt vielleicht irgendwann da und sagst, warum habe ich mit der Folterszene ein Problem angesichts dessen, was ich gerade so gefühlt die letzten 10 Stunden gemacht habe? Damit hatte ich kein Problem.
Da ist wieder das Thema Hypocrisy.
Ja, genau.
Wenn der Entwickler uns dazu zwingt, dann ist es ganz schlimm.
Ja, aber genau.
Was wir selber
genau.
Machen,
wenn wir
ist
das halt mal, in, wenn wir Spaß haben, ja, in der offenen Welt, dann ist das ja okay. Ja, wenn ich bei Far Cry irgendwie ein Flugzeug voller Explosionsstoffe in irgendeine Basis fliegen lasse und alle explodieren, ja, dann ist das coole Open World. Ja, wenn der Entwickler jetzt eine Kamikaze-Mission einbauen würde beispielsweise, da müssen wir jetzt natürlich drüber reden.
Dann lass uns jetzt wirklich mal kurz über diese Folter-Szene reden, weil die habe ich auch in meinem Video jetzt aufgegriffen und mir dieselben Gedanken auch wieder gemacht. Und wäre das jetzt cooler gewesen, wenn das anders gelöst worden wäre? vielleicht weil das Spiel 10 Jahre alt ist. Die Story an sich ist zu diesem Zeitpunkt, dass Michael, Franklin und Trevor auf das Radar des FIBs, also GTAs, FBIs geraten sind, im amerikanischen Nachrichtendienst. Und damit die jetzt nicht alles auffliegen lassen, müssen sie halt immer wieder Missionen dafür erledigen. Und eine dieser Missionen ist, dass das FIB mitbekommen hat, dass ihre konkurrierende Nachrichtenorganisation, die CIA oder bei GTA heißt sie IAA, einen Terror oder einen Informanten geschnappt hat, von dem sie glauben, der hatte Kontakt mit dem Terrorverdächtigen aus Aserbaidschan, und die zerren diesen armen Mann rein. Am Ende reißt du ihn quasi, kidnappst ihn wiederum selbst von der CIA zurück, die ihm gerade eine Taschenlampe in den Hintern schieben wollen, damit er ihnen jetzt endlich gesagt, was mit diesem Aserbaidschani war, dem er offenbar ein Heimkino, glaube ich, eingebaut hat. Das ist, glaube ich, sein Job. Und dann geht's in der eigentlichen Mission darum, dass jetzt sich die Sache aufteilt. Wir wechseln immer wieder zwischen Michael und Trevor hin und her. Michael fährt mit dem einen FBI-Agenten herum und sie suchen diese Zielperson, mit der offenbar der Mr. K heißt der, mit der Heimkino-Installateur Kontakt gehabt hat. Und Trevor kriegt von dem anderen FBI-Agent den Auftrag, ja, folter den jetzt mal, damit wir Informationen haben. Und die ganze Zeit über erzählt uns Mr. K eigentlich schon längst alles, woran er sich noch gerade so erinnern kann. Das ist halt ein blöder Kunde, den er gehabt hat. Ja, er hatte einen Bart. Und dann foltert Trevor ihn weiter, reißt ihm irgendwie einen Zahn raus, waterboardet ihn, schließt ihm Krokodilsklemmen mit Stromschocks an die Brustwarzen an und all solche Geschichten. Und nur damit er Informationen kriegt. Er sagt ihn dann schon davor, ja, er war Raucher. Und dann brutzelt er ihm die Brustwarzen kaputt. Und danach ist die einzige Information, hat, ja, er hat die und die Marke geraucht. Nur damit auf der anderen Seite wieder Michael da steht mit dem Scharfschützengewehr. Ja, wir sind jetzt wieder Party, der Typ beschrieben hat. Da sind jede Menge Raucher. Ja, wir brauchen noch mehr Informationen. Und dann schießt du am Ende irgendeinen bärtigen Raucher ab, der Linkshänder ist, wo du dir nicht mehr sicher sein kannst. Erstmal war der Typ, mit dem der Mr. K Kontakt hat, überhaupt war der überhaupt Terrorist? Keine Ahnung. Und habe ich jetzt, selbst wenn das war, den richtigen Typen abgeschossen, weil die Entscheidung so vage war? Und das Spiel geht hin und zwingt dich dazu. Du kannst nichts anderes machen, als diese Knöpfe drücken, R2 irgendwie, um dann die Brustwarzen anzuschließen oder sonst was. Du musst diese Mission abbrechen. Und ich habe mich in dem Moment, es soll natürlich provozieren. Und ich glaube, das ist so oder so eine der satirischsten Elemente von GTA. Am Ende der Mission gehen sie hin. Eigentlich soll Trevor den armen Mr. K am Schluss umbringen. Und zumindest so herzlos ist Trevor nicht. Er bringt ihn nicht um, sondern er nimmt diesen geschundenen Mann mit in sein Auto, fährt ihn zum Flughafen und hält ihm dann einen eigentlich sehr GTA-untypischen langen Moralvortrag fast schon. Ja, hast du gemerkt, Folter hatte gar nichts gebracht. Die Informationen, die du uns gesagt hast, hätten wir auch vorher von dir gekriegt. Und jetzt bitte zieh los und sei unser Torture Advocate, mach der Welt klar, wie dass Folter alles nichts bringt. Und ich habe mich in dem Moment gedacht, wäre diese Szene nicht vielleicht sogar stärker gewesen, wenn ich hätte abbrechen können. Ich musste an eine Szene denken aus Heavy Rain. Wenn man mit Heavy Rain am Anfang zurückkommt und seine Frau aushält, den Einkaufswagen zu packen, da gibt's eine Szene, wo man mit seinen kleinen Söhnen Schwertkampf spielen kann. Und da habe ich zum ersten Mal diesen Schwertkampf gemacht und pariert, weil das Spiel diese Prompts gibt. Drück jetzt X, um das zu parieren. Und plötzlich merke ich und pariere jeden Schlag mit diesem Kind und denke mir so, was mache ich denn gerade? Ich spiele gerade Schwertkampf mit meinem kleinen Sohn, der Holzkampf. Natürlich lasse ich den gewinnen. Ich will doch nicht, dass das Kind da vor versammelter Mannschaft quasi fortmachen. Und ich hatte mir gedacht, diese Trevor-Szene könnte genau dasselbe sein. Wenn ich irgendwie nach dem ersten, zweiten Werkzeug merke, Moment mal, warum mache ich das eigentlich? Das Spiel sagt mir jetzt, drück jetzt R2, um den Zahn rauszuziehen. Aber wie viel stärker wäre es vielleicht gewesen, wenn ich dann als Trevor sagen könnte, vielleicht passt nicht zur Figur, vielleicht hätte es jemand anders sein müssen, aber vielleicht wäre es besser gewesen, wenn ich dann merke, ey, ich habe es jetzt trotzdem gemacht, nur weil das Spiel mir das angeboten hat, kann aber dann trotzdem weggehen nach dem zweiten Werkzeug.
Also einmal ist das ist ja die gleiche Diskussion wie das Ende von The Last of Us. Wäre es stärker gewesen, wenn man die Entscheidung selber treffen könnte? Ich glaube, im Fall von The Last of Us bin ich der Meinung, nein, weil es eben sehr gut zu der ganzen Art und Weise, wie Naughty Dog ihre Spiele erzählt, passt, dass ich hier gezwungen bin, so zu handeln, wie der Charakter eben handeln würde. Und im Falle von GTA, wie du schon sagst, in dem Fall von Trevor passt es auch dazu. Ich glaube, der Punkt dieser Szene ist das, was Jochen schon vorher gesagt hat. Der Punkt dieser Szene ist quasi der Höhepunkt des Spiegelvorhaltens, um uns Spieler auf unsere eigene, was ist denn das deutsche Wort für Hypocrisy?
Heuchelei.
Ja, so auf diese heuchlerische Einstellung halt hinzuweisen, dass uns ist alles egal, wir brettern durch Zivilisten durch und denken uns, naja, das ist doch nur ein Videospielcharakter. Wir machen aus Spaß, inszenieren wir irgendwelche Massenkarambolagen. Und wenn aber das Spiel sozusagen das von uns möchte innerhalb der Story, dann ist es auf einmal ein Problem. Ich glaube, genau darauf will das Spiel hinweisen. Das funktioniert halt natürlich dann dadurch gut, wenn das Spiel dich dazu zwingt. Die Message dahinter würde ja verloren gehen, wenn das Spiel dir jetzt einen easy way out geben würde, in dem Moment dich dagegen zu entscheiden. Ich glaube, dann wäre auch diese Kontroverse gar nicht so groß geworden um die Folterszene, weil dann ist es ja in dem Moment wieder einfach nur der Spieler, der eine Entscheidung trifft, was Böses zu tun oder nicht. Und der Punkt ist ja eben genau, das darauf hinzuweisen, dass wir ein Problem damit haben, wenn wir es, wenn der Entwickler es voraussetzt und nicht, wenn wir selber uns dazu entscheiden. Und genau darauf will das Spiel ja in der Szene hindeuten.
Und ich glaube, was man auch zusätzlich zu dem, was Jules schon völlig richtig sagt, aber ich glaube, was man auch noch betrachten muss, ist eben der zeitliche Kontext. Also was wird hier persifliert? Denn wie immer bei, oder wie meistens bei GTA, steht hier irgendetwas Pate und das Ganze ist eine Parodie drauf und hier sind es offensichtlich TV-Shows wie damals 24 beispielsweise mit Kiefer Sutherland, wo es ja immer wieder für jetzt die Leute, die damals noch zu jung vielleicht gewesen sind, also eine Serie, wo es auch um einen Spezialagenten der US-Regierung letztlich geht, der immer irgendwelche Terroristenplots gegen die Vereinigten Staaten aufdecken muss. Und der Kniff damals war, dass die Serie halt genau 24 Stunden geht, der Plot, und jede Folge ist eine Stunde in diesen 24 Stunden. Und mit fortschreitender Dauer dieser Serie und auch Ablegerserien, Imitationsserien kam sehr häufig vor. Also wie vielen Leuten Kiefer Sutherland als der tolle US-Agent im Rahmen dieser eben immer unter Zeitdruck 24 Stunden stehenden Plots schon in die Kniekehlen und in die Oberschenkel geschossen hat. Also da wurden ständig Leute gefoltert, weil man muss ja jetzt ganz dringend rausfinden, ja, wo ist denn jetzt, was weiß ich, die Bombe, ja, oder wo ist der wichtige Informant? Wir haben doch alle keine Zeit, ja, und dann die Not, der Zweck heiligt da die Mittel. Und darauf ist es auch sehr offensichtlich, auch mit dem Zwischenschnitt dann immer Trevor, Michael, der halt rausfinden muss, wer ist es denn jetzt, raucht er und so weiter. Halt mit solchen Überdrehten, da ist es dann halt, hat er einen Bart, raucht er Zigaretten, ist er Linkshänder, und am Ende erschießt halt Michael den, ja, den er halt erschießen muss. Das ist halt auch im ersten Schritt einfach mal eine Parodie auf TV-Shows wie eben 24. Ich würde sogar sagen, eine sehr effektive Parodie in der Hinsicht. Da kommt natürlich noch dazu, das, was jetzt auch der Julius gerade schon sehr schön erklärt hat, eben so ein bisschen das Spiegelvorhalten, was haben wir denn vorher gemacht, und dazu kommt halt noch, dass es Exploitation im reinen Sinne ist. Das funktioniert halt, wenn du Rockstar bist und sowieso gerne mal auch eine Kontroverse startest, funktioniert das halt auch ganz toll, weil Controversy creates cash, wenn man es nicht übertreibt. Also das funktioniert gerade aus Sicht von Rockstar in jeder Hinsicht, diese Szene, aber besonders geile Satire ist sie halt nett. Aber das, wie gesagt, das will sie auch, glaube ich, gar nicht sein. Also wir dürfen halt nicht von der Katze das Bellen erwarten.
Naja, das war halt meine Argumentation, weil ich glaube, das ist eine der wenigen Szenen, die wir am stärksten nachsagen können, das ist auf jeden Fall Satire, weil irgendwie, es hat ja sogar eine Botschaft, es gibt ja dieses vielleicht ein bisschen plumpe, Folter funktioniert nicht mit und solche Geschichten.
Ja, aber das ist ja nicht der Teil von, was ist denn satirisch an der Szene? Also die Botschaft oder so, ich meine, das muss ja nicht Satire sein. Ich glaube, das ist am Ende Rockstar, die nochmal sehr deutlich sein wollen, auf welcher Seite sie stehen, damit man sie nicht falsch interpretieren kann. Aber was ist denn satirisch an dieser Szene?
Wie würdest du denn Satire, ich meine, ich wollte es nicht zwingend aus den Worten an sich umreißen, aber die Definitionsfrage ist ja vielleicht an sich sowieso, aber ich hätte gesagt, Satire ist diese, ist so eine krasse Überzeichnung, die aber irgendeine Art von Denkanstoß dir mitgeben will, die irgendeine Art von Botschaft vermitteln will. Und das Problem, was die Satire von GTA häufig hat, ist, dass Rockstar sehr zentristisch austritt und sich eigentlich gar nicht richtig positionieren will, in alle Richtungen einfach grob austeilt, die Facebook ist doof, die großen Mediakonzerne sind doof, das FBI ist auch in der Sache bloß, das sind alles, am Ende geht es dem FBI ja nur um diesen Pisswettbewerb mit der CIA quasi, wer jetzt hier eher den Terroristen stellen kann. Und dann gehen sie halt hin und machen fast so ein bisschen unbeholfen, damit es auch jetzt jeder versteht, nochmal diesen Trevor-Monolog hinten dran und sagen dir, ja, aber du hast gemerkt, Folter funktioniert nicht.
Ich, wenn du mich jetzt so direkt fragst, ich würde sagen, zu Satire, jetzt im Gegensatz zu einer Persiflage oder vielleicht auch zu einer Parodie, gehört halt immer dazu, dass du gewisse systemische, das können gesellschaftliche, politische und so weiter, Missstände aufzeigst und vielleicht auch die Absurdität dieser Missstände aufzeigst. Also wenn du zum Beispiel, also ein klassisches Beispiel, wenn ich jetzt Monty Python, einer meiner Lieblinge nenne, wenn da halt bei dem einen Film lauter Kinder und in Irland ein Lied anstimmen namens Every Sperm is Sacred, ja, um sie halt auf den Arm zu nehmen, die restriktive Abtreibungspolitik damals, die insbesondere im katholischen Irland herrschte, ja, und sie am Ende eine Musical-Nummer mit Nonnen draus machen, das ist ziemlich klare Satire, weil dort wird ein gesellschaftlicher Missstand, nämlich die katastrophalen Frauenrechte damals, im sehr katholisch geprägten Irland angesprochen. Aber welcher systemische Missstand wird denn angesprochen? Ja, wie du schon sagtest, die FBI-Agenten, die sind eigentlich nur in einem Schwanzvergleich mit einer anderen. Das ist sehr, ja, Trevor, Michael und so weiter, die sind da reingeschlittert, die wollen ja eigentlich gar nicht, aber sie müssen halt, weil sie halt dazu gezwungen werden. Also welcher Missstand? Also ich meine, du könntest ja in der Folterszene, könntest du jetzt ja auf Guantanamo zum Beispiel, berühmtermaßen so ein bisschen. Aber das macht das Spiel ja gar nicht. GTA 5 ist in vieler Hinsicht bemerkenswert unpolitisch, in der Hinsicht, dass es eben keine konkreten Missstände nimmt, weil es will ja auch so vielen Leuten wie möglich gefallen. Und deswegen würde ich sagen, da fehlt mir das Satirische. Da wird kein Missstand angesprochen, der tatsächlich existent wäre.
Vielleicht am allerehesten, wenn du jetzt den Kosmos der Videospiele als System und das Verhältnis zwischen Spiel und Spieler gelten lässt, dann könnte man das vielleicht ein bisschen so werten, dass es dazu ja schon was sagt in dem Moment. Und übrigens nicht nur in dem Moment, weil das war ein anderer Punkt, den ich noch ansprechen wollte, wo ich finde, dass die Satire ganz clever ist, ausnahmsweise. Und das hat aber auch wieder was mit uns als Spieler zu tun. Und zwar ist es, geht's um Franklin und die Art und Weise, wie die Welt auf Franklin reagiert. Insbesondere Michaels Sohn Jimmy, der ja quasi, der macht ja so einen auf Straßengangster, ist eigentlich am Anfang des Spiels zumindest ein ziemlicher Waschlappen und zockt da immer dieses Videospiel, aber er tut halt so, als wäre er so ein harter Straßengangster. Dementsprechend reagiert er ja auch auf Franklin und will sich halt immer bei ihm einschleimen und so auf seinem Level, so tun, als wäre er auf seinem Level. Er nennt ihn ja auch Brother from another mother und so. Mhm. Und wir lachen dann als Spieler über Jimmy in dieser Rolle, weil natürlich ist Jimmy nicht schwarz, natürlich ist Jimmy in ganz anderen Verhältnissen aufgewachsen, hat auch nicht mit den, sag ich mal, systemischen Problemen, die Franklin mit Sicherheit hatte, als schwarzer Mensch in dieser Welt aufzuwachsen, irgendwas zu tun gehabt und ist einfach überhaupt nicht auf diesem Level. Und wir lachen darüber. Aber auf der anderen Seite sind wir in diesem Moment Jimmy.
Ja.
Zu einem gewissen Grad.
Ja.
Weil auch wir schlüpfen quasi in die Rolle von Franklin, um mal ein bisschen Straßengangster zu spielen, um mal ein bisschen Drive-by und Ghetto-Action zu erleben und fühlen uns dabei in gewisser Hinsicht cool. Und das zumindest ist auch wieder ein Punkt, den ich dann, wo ich sage, okay, das ist schon ein bisschen clever, wenn man da mal mehr drüber nachdenkt, wie eigentlich dieser Jimmy-Charakter, der ja auch die Videospiele spielt, im Grunde eigentlich der weiße GTA-Spieler ist.
Das ist ein exzellentes Beispiel dafür für wirklich, finde ich, auch eine Szene, GTA 5 auch wirklich als Satire funktioniert, weil wir haben ja einen gewissen Missstand, nämlich dass sich gerade, ich überspitze es jetzt auch wieder ein bisschen, ja, reiche weiße Kids, ja, wollen sich auch mal wie der Ghetto N-Wort fühlen, ja, und Bros, und wir sind doch hier alle, ja, ich bin doch auch einer von euch und so weiter, haben keine Ahnung über systemische Rassendiskriminierung, ja, haben keine Ahnung vielfach über Armut, jetzt natürlich alles auch ein bisschen überspitzt in dieser Figur, ja, der hockt in seinem, der reiche weiße übergewichtige Junge hockt in seinem Kinderzimmer, spielt den ganzen Tag Videospiele, geht nicht vor die Tür, auch wenn er in der nobelsten Gegend wohnt und, ja, aber fühlt sich hier wie ein Ghetto-Bro. Und das haben wir ja tatsächlich. Ich meine, welcher große Streamer war es, der auch gemeint hat, er müsste das N-Wort irgendwie benutzen, weil das ist ja so Das war doch vor ein paar Jahren.
PewDiePie war da, glaube ich, mal.
PewDiePie, ja, sowas. Aber das haben, genau, das haben wir ja tatsächlich, ja, dass die Leute dann denken, sie könnten sich deren Slang aneignen, ja, weil wir sind doch irgendwie sowas. Also da wird ja tatsächlich ein Missstand, nämlich das Nicht-Kapieren, aus was für prekären Verhältnissen diese Menschen kommen, ja, und dass man vielfach gerade als Kid in irgendeinem Alter von 18 oder so halt einfach gar keine Ahnung hat, wie es denen geht, weil man viel behüteter und so weiter aufgewachsen ist und nicht mit systemischer Diskriminierung am Hut hat. Und deswegen, ja, das ist ein Teil, da würde ich die Satire unterschreiben und da würde ich sagen, da funktioniert sie auch gut. Davon würde ich mir halt nur mehr wünschen für zukünftige GTAs. Deswegen sagte ich, weniger Schrotflinte, weil hier machen sie es mal mit der Sniper.
Ich meine, darauf wollte ich ein bisschen hinaus auch, ich hätte gesagt, um das jetzt nochmal kurz abzuschließen, auch diese Folterszene ist am ehesten schon ein Versuch, einen konkreten Missstand zu kritisieren. In dem Fall wäre der konkrete Missstand irgendwie die unmoralischen Verhaltensweisen der USA im Krieg gegen den Terror, dass sowas wie Waterboarding überhaupt erlaubt ist. Da werden ja auch konkrete Unzulänglichkeiten der amerikanischen Nachrichtendienste und sowas kontrolliert. Es ist halt sehr wieder sehr breit drauf geschossen und alles ein bisschen Holzhammer haben wir euch umgemacht, aber dass man den da das vor Satire absprechen könnte, würde ich gar nicht sagen. Das ist halt nur eine unbeholfene Satire. Das hätte ich jetzt noch
sagen, darauf geantwortet. Ja, aber es ist auf jeden Fall keine gute. Aber es ist eine gute Persiflage auf 24. Insofern bin ich da auch okay mit.
Und das ist halt der andere Faktor, was ihr gerade gesagt habt. Ich finde Jimmy halt auch ein gutes Beispiel für eben gerade den Spieler an sich zu parodieren oder zu irgendwie satirisch zu überspitzen. Da sind Videospiele ja meistens am stärksten in der Richtung. Ich hatte in der Recherche hierfür einen Artikel gelesen von Ray Grimm, den sie geschrieben hat für Moviepilot, der heißt, warum Satire in Videospielen generell nicht funktioniert. Sie kommt am Ende so ein bisschen zu einem anderen Fazit, als die Überschrift vermuten lässt, sagt nämlich, es funktioniert halt in den meisten Fällen nicht und nennt als Beispiel, und das sind halt die simpelsten satirischen Videospiele, weil sie Videospiele selbst satirisch überspitzen, nennt sowas wie ein Takeshi Castle-Spiel, was an sich schlecht sein soll. Und es fängt an mit einer Einblendung irgendwie, dieses Spiel wurde von jemandem gemacht, der Videospiele hasst. Oder was mir einfällt in eine ähnliche Richtung, ist sowas wie Desert Bus, was Penn & Teller damals, die beiden amerikanischen Zauberkünstler mal gemacht haben, wo man einfach nur auf dem NES einen Bus über eine lange Straße fährt und immer wieder mal hin und wieder nach links drücken muss, weil der Bus sonst rechts von der Straße abkommen kann und dann wirklich irgendwie eine 6-Stunden-Fahrt macht, die man echt macht, so um irgendwie an sich vielleicht Videospiele als solches zu parodisieren. Anderes Beispiel, Stanley Parable. Wenn Videospiele sich selber aufs Korn nehmen, dann sind sie meistens treffend, sobald sie gesellschaftlich sind. Ich weiß gar nicht, sind Videospiele vielleicht generell als Medium für Satire schwer geeignet oder gerade gut, wir nutzen sie noch nicht.
Ich glaube, dass auf jeden Fall dadurch, also ich finde, dass immer am stärksten die Message eines Videospiels kann immer am stärksten vermittelt sein, wenn der Spieler sie selber ausführt und selber erlebt. Also dadurch, dass Videospiele interaktiv sind und uns eben dazu bringen können, Dinge zu tun, die wir dann aber schon selber ausführen. Dadurch hast du ja diesen Aspekt der Schuld auch, der mit reinkommt. Dass das Spiel am Ende sagen kann, ja, wieso? Du hast es doch gemacht. Du hast es doch gesteuert. Wieso hast du nicht ausgemacht? Also ich denke da an Spec Ops The Line oder an auch Bioshock oder so, ne? Das sind ja alles Spiele, die einfach Messages über Videospiele selbst haben. Und das müsste auch ein wertvolles Werkzeug sein, um Gesellschaftssatire zu ermöglichen.
Ja, und ich stimme dir zu, es wäre, also da geht sicherlich noch mehr, gerade in Verbindung mit dem Gameplay und den Spieler mehr in die Verantwortung für sein Handeln zu nehmen im Kontext der Spielwelt. Also ich glaube, da wird auch in Zukunft noch mehr gehen, aber ich würde der These auch nicht zustimmen, dass das nur in irgendwelchen kleineren oder experimentelleren Spielen passiert. Also ich finde gerade zum Beispiel, ich meine ganz aktuell, Fallout funktioniert prächtig als Satire. Bis auch da, es ist jetzt nicht die intelligenteste Satire auf dem Planeten, ja, das ist kein Monty Python oder so, aber dem würde ich durchaus eine Satire unterstellen in vielerlei Hinsicht und ich meine, das kommt originär, ja, jetzt die TV-Serie, ich glaube die erfolgreichste bei Amazon oder eine der erfolgreichsten überhaupt, das kommt originär aus dem Videospielebereich, also das wäre halt so ein naheliegendes Beispiel, wo Videospiele offensichtlich eine Form von Satire kennen. Kann mir jemand außerhalb von Fallout einen Roman, einen Film oder sonst was nennen, der diese Form von Satire macht? Wahrscheinlich nicht. Zumindest nicht ad hoc. Und das kommt originär aus unserem Bereich sozusagen. Also ich würde der These da nicht, die würde die These nicht unterschreiben. Ich glaube eher, dass es so ein bisschen auch, warum wir relativ wenig satirische Spiele erleben im Allgemeinen, gerade so thematischer Natur, ist, weil Humor generell etwas ist, mit dem sich das Medium schon immer schwer getan hat. Also es ist auch, glaube ich, viel einfacher, ein Spiel zu verkaufen, wo du sagst, du erschießt hier die Bösewichte und gut ist, als ein, das ist ein lustiges Spiel. Spiele haben schon immer auch im Marketing viel besser darüber funktioniert, dass sie dem Spieler eine Machtfantasie verkaufen. Und das ist jetzt nicht unbedingt das, was eine Satire im ersten Schritt tut. In der Regel jetzt zumindest oder generell was Humoristisches. Ich glaube aber, das ist ein anderes Thema. Aber ich glaube, Videospiele können genauso gut Satire auch unabhängig von, auch auf der erzählerischen Ebene, wie das andere Medien auch können. Sie machen es nur seltener aus Gründen.
Zum Beispiel ja deswegen, weil jetzt gerade auf dem AAA-Markt man sich, glaube ich, gar nicht ausschließen kann, irgendwie Zielgruppen auszuschließen, weil man für die zu kontrovers ist in irgendeine Richtung. Ne? Also deswegen ist er gerade auf dem AAA-Markt sehr, sehr darauf geachtet,
und auch,
allen irgendwie für alle appealing zu sein,
ja,
sage ich mal.
Und auch Hollywood. Ich meine, wenn du dir anguckst, wofür Hollywood gerade Kohle ausgibt, sind das nicht mehr wie früher sonderlich viele klassische Komödien oder Satiren oder sowas. Also derzeit sind ja alle so risikoavers bei diesen Riesenproduktionen, dass sie das machen, was halt bekanntermaßen einfach funktioniert.
Ja. Was das angeht, finde ich übrigens GTA ein bisschen vergleichbar mit dem, was auch South Park macht, weil es hat die auch gesagt, dass sie eigentlich recht unpolitisch sind, weil sie irgendwie alles durch den Kakao ziehen. Und das ist ja auch, der South Park-Chef hat mal gesagt, sie sind Equal Opportunity Offenders. Alles, über das sich lustig gemacht werden kann, darüber wird sich lustig gemacht, also über alle Seiten der Kontroverse gleichermaßen. Und das ist ja ein bisschen auch dieser GTA-Weg. So, ja, es wird halt alles überspitzt dargestellt und lustig dargestellt. Aber das geht dann eben zu Lasten einer satirischen Message, wie wir jetzt auch schon.
Wobei ich jetzt sagen würde, South Park in seinen vielen lichten Momenten ist schon mehr Satire.
Ja, definitiv.
Aber die nehmen sich natürlich auch immer in einer Folge ein Thema vor. Das ist natürlich
auch
ein bisschen einfacher, auch in der ganzen Produktion. Aber South Park ist da durchaus in den guten Momenten sehr satirisch, würde ich sagen.
Das wollte ich jetzt im South Park nicht absprechen. Ich wollte nur es im Sinne von gegen alles gleichermaßen, weil South Park halt sehr, sehr satirisch ist zwar, aber sich auch nicht politisch wirklich auf eine Richtung, auf eine Seite stellt, sondern eher halt eine Kontroverse von allen Seiten auf den Arm nimmt, so ein bisschen.
Ja. Obwohl sich South Park dann doch noch ein bisschen mehr positioniert als GTA, hätte ich gedacht. Mhm. Und South Park positioniert davon, du sagst gerade, sie nehmen sich immer ein Thema heraus. Sie haben natürlich auch diesen Riesenvorteil der Tagesaktualität. GTA, das ist ein anderer Aspekt, über den ich sprechen kommen wollte. Ich glaube, die Satire von GTA oder der Humor könnte potenziell auch darunter leiden, dass diese Spiele halt Spiele sind und so lange in Entwicklung sind dadurch. Deswegen müssen sie ja vielleicht auch, ich habe überlegt, warum überhaupt aus Life Invader dieses Amalgam machen, diese Kombination aus Facebook, Apple und Google in einem, und bin so ein bisschen unter anderem zum Schluss gekommen, wahrscheinlich, weil sie sich zu dem Zeitpunkt, wo es rauskommt, nicht mal sicher sein können, ob jetzt eine spezifischere Facebook-Parodie überhaupt noch aktuell ist. Und das könnte ein Aspekt davon sein, dass sie natürlich im Gegensatz zu South Park nicht so leicht jetzt aktuelles Tagesgeschehen aufgreifen können, sondern auch deswegen ein bisschen mehr mit dem breiten Pinsel malen müssen, wenn sie sich über Dinge lustig machen wollen.
Ich denke, dass es definitiv ein Faktor ist. Wir sehen ja auch in GTA 6, da geht's jetzt halt um TikTok und den ganzen Short-Video-Vibe, Influencer-Vibe. Das sind ja auch alles Themen, die jetzt auch wieder einen, also sind zwar immer noch aktuell, aber auch wieder ein paar Jahre schon älter sind, ne? Also das ist definitiv, also einmal natürlich die Tatsache, dass es so lange dauert, das Spiel zu machen, aber auch generell die Tatsache, dass so viele Departments, und wir reden ja wirklich von einem Spiel, wo mehrere tausend Entwickler dran arbeiten, dass ja natürlich auch die Vision von so vielen Departments getragen werden muss, überhaupt erstmal zu dem Punkt, wo sie funktioniert. Ne? Das macht es natürlich dann schwieriger, eine sehr poignante Message zu haben, was sowas angeht. Plus es gibt ja auch noch das Thema, was Dan Houser, der ehemalige Kreativleiter der GTA-Reihe, der auch zum Beispiel den Writers Room dann geleitet hat, und der hat ja mal gesagt, dass er aktuell gar nicht wüsste, wie er überhaupt ein GTA 6 machen sollte in der aktuellen Zeit, das war damals noch, also es war vor ein paar Jahren, als noch Trump Präsident war und man das Gefühl hatte, wirklich alles ist komplett crazy, was passiert hier gerade? Ich bin doch schon im Real Life in einem GTA-Spiel drin. Und das ist ja auch eine Problematik, so ein bisschen, dass halt die aktuelle Welt teilweise so verrückt geworden ist, dass vieles, was in GTA noch vor 10 Jahren eine Parodie war, ist einfach Realität geworden.
Mhm. Ja,
das macht es dann auch nicht leicht.
Ich hab auch, wenn wir über GTA 6 dann sprechen, ich habe auch den Eindruck, es gibt so manche, die erwarten jetzt, ich glaube auch da von der Katze nicht das Bellen erwarten. Ich würde auch sagen, GTA 5 war schon nicht sonderlich politisch, also jetzt im Sinne tagespolitisch. Natürlich sind viele der Themen, die aufgegriffen werden, letztlich auch politische Themen. Aber so in der Tagespolitik und in der ideologischen Politik war es nicht sonderlich politisch. Dasselbe würde ich mir von GTA 6 erwarten, aus schon genannten Gründen. Nämlich erstens, während die entwickeln, ich meine jetzt noch, niemand weiß, wer nächstes Jahr der US-Präsident ist. Die wählen dieses Jahr, also vor dem Erscheinen von einem GTA 6. Und eine Trump-Amerika ist ein anderes Amerika als ein Joe Biden-Amerika. Das haben wir ja zum Beispiel unter Trumps erster Amtszeit gesehen. Das heißt, wenn du das natürlich wüsstest, dann wäre es natürlich auch einfacher zu sagen, wir machen eine Parodie auf eine Trump-Präsidentschaft oder auf eine Biden-Präsidentschaft machen. Aber du weißt ja nicht mal, wer Präsident ist, wenn dein Spiel rauskommt.
Ein Problem, das übrigens auch South Park hatte. Die haben ja offensichtlich damals eine Storyline gebaut, die davon ausging, dass Trump nicht Präsident wird und plötzlich mussten sie Garrison doch zum Präsidenten machen und das Ganze ist so ein bisschen entgleist fast schon, Verhandlung.
Genau, und natürlich ein Videospiel mit der langen Vorproduktionszeit, insbesondere eines GTAs, hat's da schwieriger. Aber ich glaube, die hätten auch so, ganz ehrlich, ich meine es natürlich jetzt auch einfach von mir das zu sagen, ist aber auch einfach von Ben Hauser zu sagen, eigentlich wüsste gar nicht, wie es geht, ja, weil er es ja auch nicht mehr machen muss, so ungefähr, ja. Oder? Das war der Hauser, der jetzt ausgestiegen ist.
Genau, der hat kreative Auszeit sich genommen,
genau.
Wie man es so schön nennt.
Und, na gut, so viel Arbeit, wie die ja auch hatten, berichterweise, hat er sich auch redlich verdient. Aber ich glaube, und das sehen wir auch bei dem ganzen Setting mit Protagonistin Lucia und ihrem Partner, das Setting Miami, deswegen hier auch gleich hier die Dolphins, ja, top. Ja, beste Team der NFL. Und auch Miami, oder natürlich jetzt Vice City, wie es halt da im Kontext heißt, aber das ist auch ein Setting, das sozusagen auch für ein amerikanisches Publikum, dass du glaubwürdiger weg vom Tagesgeschehen bewegen kannst, als vielleicht eine LA oder sogar New York City oder so. Einfach, wenn man vielleicht auch schon mal in Miami gewesen ist. Erstens durch den ganzen Latino- und kubanischen Einfluss, der dort existiert. Also eine extrem diverse Stadt mit extrem diversen Problemen Phänomenen auch. Und ich glaube, dann kommt noch der ganze Nightlife, Beachlife und so weiter dazu. Das ist eine Stadt, in der kannst du ein kontemporäres, also ein zeitgenössisches Setting, jetzt im Jahr 2025, kannst du super stattfinden lassen, ohne dass du da notwendigerweise auf eine Tagespolitik gehen musst. Wenn du dann auch noch die, wie es ja kolportiert wird, vielleicht so ein bisschen an Narcos angelehnt, am Ende machen wir wie bei Red Dead Redemption 2 einen Abstecher irgendwo nach Süd- oder Mittelamerika. Theoretisch ja erstmal denkbar. Und es geht viel mehr zum Beispiel um so moderne Drogengeschichten. Ja, und wir haben halt die Persiflage geht dann eher so in die TikTok und so weiter, ja, in die Popkulturecke. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, weil ich glaube, die haben kein Interesse, ehrlicherweise, dran, irgendeine politische, ideologische Grabenkampf-Sache aufzumachen. Die wollen weder als zu woke dargestellt werden, also ich benutze das jetzt paraphrasiertes Wort, von denen, ja, macht unsere Spiele nicht woke. Und die wollen aber auch genauso wenig irgendwie als zu konservativ. Ich glaube, die wollen auch da wieder. Die hätten garantiert am Ende, hätten sie am liebsten so eine Folterszene, wo es so eine kontrollierte Kontroverse drüber geht. Und mein Tipp wäre, die werden sehr viel vermeiden, was sie in die ein oder andere Richtung und dann irgendein zum politischen Spiel, weil ich mit in so ein Spiel wie GTA 6 wird immer unter dem Mikroskop liegen, also die vermeiden werden sie es gar komplett nicht können, aber ich würde tippen, das geht so ein bisschen, wird in Richtung dieser Fallout-TV-Serie gehen, ja, wenn man will, Ja, dann kann man da auch eine Transperson erkennen. Wenn man das nicht will, weil man da gar kein Auge dafür hat, sozusagen, ja, oder auf sowas gar nicht achtet, klar, es gibt immer ein paar Idioten, die rumrennen und sagen, das ist zu woke geworden, ja, aber auch da merkt man, die wollen sich jetzt nicht so wirklich positionieren auf der, wir sind hier auf der progressiven Seite oder so, wir streuen ein paar Sachen ein, aber die andere Seite sozusagen, gerade in den USA, wo du halt diesen extremen ideologischen Grabenkampf hast, die kann da auch noch dran Spaß haben, das erwarte ich mir von einem GTA 6 und es wird sich, mein Tipp wäre, es dreht sich viel mehr um irgendeine Sub- und Popkultur in den Vereinigten Staaten. Subkultur meine ich eben vielleicht so lateinamerikanische Einwanderer, kubanische Einflüsse, Drogenmilieu, ohne jetzt sagen zu wollen, dass das irgendwie ein Problem von allen Einwanderern ist, im Gegenteil. Aber ich glaube, das wird das Hauptaugenmerk sein. Und ich glaube, die Leute, die da irgendwie eine große Gesellschaftskritik erwarten, die werden ein bisschen enttäuscht werden. Oder sie werden massiv wieder was reinlesen, was vielleicht nicht drin ist, aber mein Gott.
Glaube ich auch. Ich glaube vor allem auch, ist zumindest mein Eindruck, der mir auch der erste Trailer vermittelt, dass es wieder deutlich näher an den Charakteren sein wird von der Erzählung. Also deutlich mehr Character-driven. Hatten jetzt ja am Anfang schon Nico Bellic angesprochen. Ich glaube halt, die beiden werden wieder bodenständiger sein und es wird wirklich viel um die Beziehung zwischen den beiden gehen und wie die sich zueinander verhalten. Und ich glaube, wir werden da echt sehr eine deutlich persönlichere Geschichte erzählen, auch von dem, was halt sie halt aus Red Dead Redemption 2 mitgenommen haben, was ja wirklich sehr, sehr character-driven war und sehr, sehr gute und tiefe Dialoge auch bietet, gerade im letzten Drittel des Spiels. Und das erhoffe ich mir auch ein bisschen, dass es davon wieder mehr gibt, dass nicht alles komplett verrückt ist, sondern dass es wieder, die Protagonisten wieder mehr so ein Anker sind in dieser Welt. Was ich spannend finde, ist, weil du gesagt hast, Jochen, du glaubst, es wird viel so um irgendwie moderne Drogenverbrechen gehen und so, glaube ich auch. Ich finde es spannend, wie sehr das, was wir im Trailer gesehen haben, diese ganze Influencer-TikTok-Geschichte, wie sehr die in die Hauptstory Einzug bekommt oder ob das dann die, aus Lennys Beispiel, die Country-Sängerin ist, die wir halt im Radio hören können, aber mit der wir nicht wirklich innerhalb der Main-Story interagieren, sondern die einfach so, wenn wir wollen, können wir auf unserem Handy uns halt durch irgendwelche Reels durchscrollen oder so. Aber in der Geschichte spielt es nicht wirklich eine Rolle. Da bin ich gespannt drauf, wie werden sie das einbauen und was außerdem halt dann die großen Themes werden. Weil ich glaube auch, wie gesagt, nicht, dass es, sag ich mal, dass es gesamtlandpolitisch sich groß positionieren wird, wenn dann wird es halt um so kleine Lokalsachen gehen eher.
Ist halt ein bisschen schade, weil ich finde, das kann man durchaus, wenn man das möchte. Man kann natürlich hingehen und sagen, das will ich den Leuten gar nicht absprechen. Ich will verdammt nochmal einfach ein Videospiel, das mir Spaß macht. Ist völlig legitim. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir so wenig Videospiele haben, die sich positionieren. Also ich finde, da hat unser Medium noch Nachholbedarf. Also da sehe ich viel mehr Autorinnen und Autoren, Schauspielerinnen, Regisseure oder so, die sich auch mal öffentlich positionieren und sagen, auf welcher Seite sie stehen und was sie gut und was sie nicht gut finden. Videospiele sind da sehr, und viele der Entwickler, auch nicht alle, da gibt's auch positive Ausnahmen natürlich, aber sind da sehr schwammig. Die wollen nicht, die sitzen am liebsten zwischen allen Stühlen, ja, bloß nicht, ja, irgendeine Zielgruppe verschrecken. Man würde sich, oder ich würde mir ganz persönlich durchaus einen GTA wünschen, das mal hart vielleicht mit der US-Rechten ins Gericht geht und mit Trump und Co. Alleine, es wird nicht passieren. Ja, also weil einerseits verständlich, dass es auf dem Niveau nicht passiert. Ich meine, da hängt ja auch mit Take-Two, da hängt ja letztlich nicht nur Rockstar dran, sondern auch der Publisher.
Ja, wenn du die Hälfte der amerikanischen Bevölkerung verscherzt, ist natürlich für
Verkaufserwartung. Andererseits, welches popkulturelle Ereignis, kein Film, kein Roman, nichts hätte diese Macht, die einen GTA 6 hat, wenn es rauskommt. Ich meine, soweit hat unser Medium auch gebracht.
Da würde mich auch mal interessieren, wie konsequent dann wirklich die Trump-Wähler wären in dem Fall. Ob die wirklich sagen, nö, das spiele ich nicht, das ist war ja, das ja, größte genau. Spiel aller Zeiten, ja, aber nein.
Genau. Also ich meine, das wird die größte Macht in der Hinsicht haben, dass also popkulturell wird nichts drankommen, dass so viele Leute so viel mitkriegen, Trailer gucken, reinspielen und. Ja, ich würde auch. Also selbst wenn das hier eine vernichtende Trump-Kritik ist, ich glaube trotzdem, es wird sich verkaufen, aber das wird natürlich keiner riskieren.
Aber wahrscheinlich würde es sich immer noch weniger verkaufen, als wenn sie es nicht machen würden. Und das ist das, was du mehrmals formuliert hast, schon mit diesem Hund des Bellen erwartet. Mhm. Es ist ja für Rockstar fast schon progressiv, dass sie überhaupt eine weibliche spielbare Heldin jetzt drin haben. Da gibt's ja auch schon die Stimmenbecken des Internets, die sich allein darüber schon aufregen, dass sie jetzt eine Frau spielen müssen oder vielleicht potenziell können nur.
Ey, ich warte ja auch nur drauf, also dass man überhaupt noch eine Freundin oder eine Frau haben darf im realen Leben, ist ja. Also ich warte ja nur drauf, dass es irgendwann. Also diese Frauen, jetzt hat er auch noch eine Freundin. Warum kann der keinen Kerl? Also das ist dass die Ecken des Internets.
Und ich meine, gerade da hat ja dann GTA 5 auch ein anderes Frauenbild gehabt. Wenn ich die Frauencharaktere durchgehe, die ich da in 5 gehabt habe, dann hast du halt irgendwie Michaels betrügerische Ehefrau, die ganze Zeit nur stört. Du hast seine komplett Reality-TV-besessene Tochter. Franklins Tante ist auch eher so New Age, abgehoben, esoterisch drauf. Das sind, da hat das Spiel bisher wenig Interesse an weiblichen Figuren überhaupt gehabt. Mhm. Und das wird interessant zu sehen sein, wie sich das jetzt ändert.
Es ist halt auch ein Spiel aus dem Jahr 2013, von der Zielgruppe aus dem Jahr 2013. Und die Zielgruppe aus dem Jahr 2013, gerade wenn du eben ein Spiel machst, mit dem du so viel Geld verdienen willst, waren halt nicht Frauen. Ah, das muss man ganz brutal so sagen. Und da hat sich auch die Zeit geändert. Es gibt viel mehr Frauen und auch junge Mädchen, die Videospiele spielen. Videospiele sind viel verankerter in der Popkultur. Und jetzt haben wir eben Lucia und ihren Partner. Wir wissen ja auch nicht, vielleicht werden das am Ende auch wirklich zwei gleichberechtigte Protagonisten, Mann und Frau. Das können wir zu dem Zeitpunkt ja erstmal noch nicht sagen. Aber dass sie zumindest erstmal mit Lucia rausgehen als Protagonistin, das ist halt auch, also auch da sind sie einfach mit der Zeit gegangen. Es wäre sehr dämlich von Rockstar, heute nochmal ein Spiel zu machen, in dem es letztlich nur um Männer und männliche Probleme geht. Und darum geht's bei GTA. Also GTA 5, Frauen spielen dort, wenn überhaupt. Und Nebenrolle ist eigentlich noch nett gesagt, und es gibt extrem viele, auch da diese Fitness, dieser Fitness-Freak, dem Michael dann am Strand über den Weg läuft und mit der joggen geht und so. Also es gibt wenig sympathische Frauen, es gibt auch wenig sympathische Männerfiguren, so ist es nicht, aber es gibt auch wenige nicht völlig klischeehafte Frauenfiguren, die jetzt eine prominentere Rolle spielen, ein paar gibt's schon. Aber das geht halt heute nicht mehr, allein schon auch, wenn du das Ding verkaufen willst, weil auch eine moderne Frau im Jahr 2024 oder dann 2025 möchte auch so ein bisschen repräsentiert werden in so einem Spiel, das sich ja letztlich ein Teil einer Komplettgesellschaft abbildet und das ja auch, also ich glaube, das ist nicht Vogue, das ist nicht irgendwas, das ist halt einfach tatsächlich, normal, ja. Die Reihe wird ein bisschen auch erwachsen, ja, also das sind jetzt nicht mehr nur die 14 bis 23-jährigen Kids und jungen Leute, die das spielen, die von damals sind jetzt auch erwachsen geworden.
Ja, da muss ich auch sagen, dass ich auch da total, also ich bin da richtig froh drüber, weil es sich für mich auch einfach nicht mehr richtig anfühlt, wenn ich hatte zum Beispiel damals GTA Online mal mit meiner damaligen Freundin gespielt und ich war so in diesem Spiel und ich hatte die ganze Zeit irgendwie so das Gefühl so, was wie erlebst du das eigentlich gerade, weil irgendwie alles in diesem Spiel ist so männlich zentriert irgendwie von der Perspektive her, dass ich gar nicht so richtig wusste, wie sich das überhaupt dann für sie anfühlt. Dazu kommt natürlich dann, wenn du auch noch online spielst und dann die toxische Community dazu hast. Einmal hat sie aus Versehen, weil sie nicht wusste, dass wir nicht im Voice Chat vermuten waren, halt was in dem Voice Chat gesagt. Und was dann passiert ist, hat mich halt auch komplett aus der Bahn geworfen.
Eine Frau.
Also das war wirklich absolut eye-opening und hat mich total fertig gemacht. Und da dachte ich mir wirklich, bitte bringt ein bisschen mehr starke Weiblichkeit in diese Spielwelt und in diese Reihe rein. Deswegen bin ich sehr froh, dass das jetzt passiert. Sowohl, also auch aus rein männlicher Perspektive, glaube ich, wird es einfach gut sein für die Spielwelt, weil sie dadurch besser wird, dass sie darauf mehr achten. Sie achten darauf auch jetzt schon mehr, wenn man sich GTA Online anschaut. Also da wird das Spiel ja nach wie vor immer noch mit neuen Geschichten versorgt. Und da tatsächlich muss man sagen, ist es schon deutlich besser geworden in den letzten Jahren. Da gab es mehrere weibliche Charaktere, die auch deutlich mehr Tiefgang hatten und eben nicht nur nervig oder slutty oder was auch immer sind, sondern es ist halt wirklich zum Beispiel die Hackerin Paige, die einem hilft, ist halt ein recht cooler Charakter. Später die Agatha Baker, die das Casino führt, fällt mir da direkt ein. Also da machen sie jetzt auch schon in Online mehr, deswegen ist eigentlich klar, dass das in 6 dann noch verstärkt vertreten sein wird. Ich bin mir aber sicher, es werden, also das ist einfach, dafür hat zu viel von den Leaks schon gestimmt, als dass ich der Meinung bin, das könnte anders kommen. Also ich bin mir sehr sicher, das werden 2 Protagonisten sein. Wir werden es auswählen können, wie bei GTA 5 und dann wahlweise hin und her springen. Natürlich die Missionen teilweise einen davon spielen müssen, einfach weil es dann so Sinn macht von der Story. Aber ich bin mir sehr sicher, sie werden das so lösen, wie in 5 dann halt mit den beiden.
Auch da, das kann ganz kurz noch, das kann ja auch einfach eine kreative Entscheidung sein. Das will ich will nicht unterstellen, dass das automatisch jetzt nur Marketinggedanke ist. Aber es hilft natürlich beim Marketinggedanken auch, wenn du sagst, ich habe die starke Frau. Wird auch den Inhalten des Spiels helfen und der Qualität des Spiels, aber eben auch den Leuten, die halt einfach vielleicht lieber einen Mann spielen, wenn sie sich's aussuchen können, denen natürlich noch die Möglichkeit dazu geben. Weil ich bin ganz ehrlich, wenn ich mir einen Charakter mache, in einem Rollenspiel zum Beispiel, dann mache ich mir relativ automatisch einen Mann, außer es ist Mass Effect und meine Femme Shepard ist halt einfach König. Oder Königin in dem Fall. Aber ich mag es, wenn mich Spiele halt dazu zwingen, halt eine andere Perspektive einzunehmen, wie jetzt zum Beispiel Last of Us 2 und so weiter. Einfach weil ich dann auch aus meiner Komfortzone ein bisschen rauskomme und andere Perspektiven erlebe. Aber ich glaube, es ist auch marketingtechnisch, wer es macht Rockstar nicht ein. Sie zwingen jeden dazu, die ganze Zeit eine Frau zu spielen. Das wäre aus sozusagen finanziellen Motiven dumm, also werden sie es nicht tun. Auch wenn das vielleicht mal geil wäre, aber weil wir haben alle in GTA San Andreas einen Schwarzen gespielt. Mhm. Das war normaler dort. Wann haben wir denn den letzten Schwarzen in einem AAA-Spiel gespielt?
Ja.
Der Hauptcharakter von Assassin's Creed hier, wie hieß das letzte? Das was DLC war und dann erweitert wurde.
Mirage?
Ja.
Ja, natürlich, aber da halt auch wegen dem Kontext, wo es spielt. Aber ich sag jetzt mal, in so einer Spielwelt fällt mir Mafia 3 als letztes ein. Vergesse vielleicht was, ja, aber ich sag mal, die haben auch schon Dinge normalisiert, wie du spielst hier eben nicht als die meisten Spielerinnen und Spieler, die gerade zum damaligen Zeitpunkt war das ja auch noch ein sehr, sehr männlich weißes Publikum. Du spielst jetzt eben nicht hier dein Weißbrot, das du gewohnt bist, sondern jetzt kommst du hier mal anders. Und das hat ja gut funktioniert.
Hat vor allem auch wirklich die Kultur auf eine Art und Weise dargestellt, die ich bis dato noch nicht gesehen habe in Spielen. Also wie man da wirklich natürlich alles wieder mit diesem Überzeichneten. Natürlich ist viel auch auf lustig gemacht, aber die Geschichte, die dahinter steckt und wie du halt diese Gang kennenlernst und was diese so umtreibt und so, fand ich, also ist damals schon sehr, sehr wegweisend gewesen irgendwie. Und auch im Fünfer stellen sie es halt wieder, wenn du die Franklin-Mission machst und so, es wirkt irgendwie anders als in anderen Spielen. Das hat irgendwie eine gewisse, ja. Aber
gut, jetzt lernen wir vielleicht die amerikanische Latino-Kultur kennen. Ah, so zum wirkt Beispiel, es zumindest vom Charakterdesign und von der Namensgebung her. Und auch da würde ich sagen, hatten wir in Spielen so auch noch nicht häufig. Mir fällt jetzt gar nichts. Cyberpunk hatte natürlich das in so einer Zukunft versetzt mit deinem Kumpel, den du da am Anfang hast. Das ist ja so ein bisschen die Latino-Kultur dort. Aber mir fällt jetzt auch sonst kein. Also das, weißt du, auch das fände ich jetzt interessant. Ja, diesen Einblick gerade. Und Miami als Vorlage bietet sich dafür halt wirklich an. Da denkst du wirklich teilweise, wenn du da in der Stadt bist, dass du nicht in den Vereinigten Staaten bist, sondern eben ja in einem lateinamerikanisch oder auch vielleicht irgendwo im Teil von Spanien oder so unterwegs bist. Also das bietet sich da halt auch wirklich an. Also da bin ich gespannt drauf, weil das auch so eine Subkultur ist, mit der ich bislang noch relativ wenig Berührungspunkte habe.
Und deswegen habe ich auch gar kein Problem damit zu sagen, Satire. Es ist gar nicht so satirisch, weil ich kann dem genug abgewinnen, auch ohne, dass es Satire sein muss. Mhm. Einfach nur dadurch, wie es eben diese Welt und diese Kulturen und diese Charaktere darstellt. Ich bin einfach gespannt darauf, Wie sieht das aktuelle Miami in Rockstars Vision aus? Wie stellen Sie das dar? Was erzählen Sie mir da? Was passiert da? Auch ohne, dass da eine Satire hinter sein muss, aber einfach nur, dass es halt nachempfunden ist, ist schon ein Reiz für mich.
Ich finde es ohnehin, und das wollte ich jetzt vielleicht zum Schluss noch machen, wenn wir mal einen Schritt zurückgehen, interessant, dass ich ja auch wir drei in verschiedenen Abstufungen kommen jetzt zum Schluss. Die Satire in GTA ist oft gar nicht mal so cool. Ich habe auch viele andere Artikel gefunden, die eher so in die Gegenrichtung gehen und das und auf dieselbe Art und Weise in der Retrospektive GTA 5 Satire oder den Humor in GTA 5 anders bewerten. Glaubt ihr, mit dem sechsten Teil wird sich der Diskurs um das Spiel auch ein bisschen ändern? Ich habe jetzt ja als Beispiel die damalige Headline vom Guardian genommen, ohne dass wir jetzt auf den Guardian rumhauen müssen oder sonst was. Ich meine das gar nicht konkret als das Medium. Aber glaubt ihr, wir haben auch in Zukunft noch Headlines mit GTA 6 ist eine nihilistische Satire auf die westliche Gesellschaft und so weiter und so fort?
Ich kann, glaube ich, ganz kurz einmal wirklich jetzt eine Sache mal sagen aus der Perspektive des ehemaligen PR-Mitarbeiters. Ich glaube, warum das so stark auch von dem Guardian und so kommt, liegt daran, dass Videospiele sind noch nicht so lange Teil der Mainstream-Medien. Also, dass wirklich mal so ein Magazin wie ein Guardian darüber schreibt. Jetzt haben aber die Rockstar-Spiele dann irgendwann ein Level an Popularität und auch an Größe erreicht, wo das passiert ist. Wo dann bei Red Dead Redemption 2 auch der Spiegel vor der Tür stand und eingeladen werden wollte zu Gameplay-Demos und so weiter. Und dann ist natürlich der Punkt, wenn zum ersten Mal dann auch so ein Mainstream-Medium so ein Spiel so groß aufzieht in der Berichterstattung, dann muss da mehr hinterstecken. Und dann ist natürlich dieses Spiel dann das große Beispiel dafür, wie es die große Satire auf die gesamte Gesellschaft bietet, obwohl es aus unserer Spielersicht, die einfach viel mehr Spiele kennen, da vielleicht viel mehr Beispiele gegeben hätte, die das noch krasser machen. Und wir sagen, das ist jetzt gar nicht so dieser Leuchtturm, was das angeht. Aber es wurde dann einfach dadurch, dass dieses Spiel diese Präsenz hatte, um überhaupt in diese Mainstream-Medien reinzukommen, glaube ich, dadurch ist die Berichterstattung dann so auch ausgefallen.
Genau. Ich glaube auf absehbare Zeit, ich glaube bei GTA 6 wird da noch nichts passieren. Das wird, glaube ich, ähnlich trotzdem rezipiert, weil man sieht ja auch wunderschön, genau das, was Jules gerade gesagt hat, diese großen Medien, die es dann so hochstilisieren, wie jetzt ein Guardian in England oder Spiegel jetzt in Deutschland, die sind immer noch nicht so richtig aufgewacht, was Videospiele als Kulturgut angeht. Beim Spiegel finden die immer noch häufiger in Netzwelt statt als im Kulturressort zum Beispiel, wo Film- und Literaturrezensionen drin sind. Und deswegen sind das übrigens auch häufig andere Autorinnen und Autoren, die dann darüber berichten, ja, und die auch noch die Aufgabe haben, einem Publikum, das nicht sonderlich videospieleaffin ist, irgendwie den Artikel schmackhaft zu machen, ja, also wird dann natürlich in modernen Medien auch überhöht und dann ist es die Riesensatire auch, die damit sorgt, damit die Leute überhaupt den Artikel lesen und irgendwie sagen, warum soll mich das neue Videospiel interessieren, weil ich glaube wirklich, Spiele wie GTA oder sowas, also als Satire, werden es erst dann auch ein bisschen schwerer haben und an andere Ansprüche gestellt, wenn sie halt auch tatsächlich bei diesen sehr reichweitenstarken General Interest Magazinen auch tatsächlich dort stattfinden, wo sie hingehören, nämlich auch von denen zum Beispiel mal rezensiert werden, die ansonsten TV-Serien, Filme oder Romane rezensieren. Und ich glaube, dann wirst du auch den einen oder anderen haben, der halt einfach mal sagt, hier Leute, die Satire ist jetzt aber echt nix. Ja, aber dadurch, dass das halt, glaube ich, noch bei vielen von diesen Magazinen einfach nicht wirklich angekommen ist, dass das das relevanteste Kunst- und Kulturmedium unserer Zeit ist, in vielerlei Hinsicht, ja, will jetzt nicht ein Ranking aufstellen, aber in vielerlei Hinsicht, wenn wir Verkaufszahlen angucken, wenn wir Reichweite angucken, die so ein Medium generiert, da sind die alle noch ein bisschen in ihrem 20. Jahrhundert und so lange wird auch GTA, ich sag mal, als Rockstar würde ich das auch spielen, ja, wenn ich beim Guardian hier, dass die Satire vor dem Herrn bin oder so, einfach damit die auch mal über dieses Spiel berichten, dass er jetzt plötzlich sich irgendwie 50 Millionen Mal verkauft hat, dann soll mir das ja schön recht sein. Aber ja, solange das nicht ernst genommen wird und gleichgestellt wird mit Romanen, TV-Serien, Filmen oder so, wird da GTA weiter davon profitieren. Ich und bei uns im Podcast, wir machen das ja gerne, dass wir eben nicht die Diskussion aufmachen, ja, für ein Spiel ist das ja ganz gut oder so, sondern ich messe das Ganze auch eine Satire, nicht nur im Kontext von Videospielen. Ist mir wurscht, ob das die beste Satire im Videospiel ist, wenn sie halt immer noch scheiße ist im Vergleich zur Satire, jetzt zum Beispiel, ich rede fiktiv, die im Film, Fernsehen schon vor 30 Jahren passiert ist, dann bleibt sie halt scheiße. Ja, also ich finde, wir müssen halt auch alle von unserem Medium ein bisschen mehr erwarten dürfen. Ja, ich will nicht immer sagen, für ein Spiel ist das doch ganz gut, ja, und für ein Spiel, ja, im Kontext dessen muss ich schon irgendwie eine 88 geben. Nee, Fakt ist Shit, ja, ich erwarte auch von, gerade von unserem Medium, das kann noch viel mehr, ja, und das sollten wir auch einfordern, auch was vielleicht dann teilweise die Satire angeht. Nicht alles feiern, auch mal kritisieren.
Aber ich glaube auch deswegen ist es gerade halt so ein bisschen ärgerlich für einen selber als Spieler, wenn diese Sachen so hochgefeiert werden, aus genau der Richtung, weil man ja weiß, okay, Rocks, ihr seid das größte Spiel überhaupt und die beste satirische Mission, die euch einfällt, ist diese Folterszene.
Man kann mehr erwarten, wie Jochen sagt. Man sollte auch mehr erwarten. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass da mehr geht. Und es ist halt, wir haben ja schon gesprochen über die Schwierigkeiten, warum das gerade im AAA-Bereich dann vielleicht nicht passiert. Aber es wäre schön, wenn...
Ich bin auch mega gespannt auf GTA 6. Ich bin mega gespannt, ob sich unsere Prognosen erfüllen oder ob wir am Ende da sitzen und sagen, können wir das Video übrigens löschen, bitte? Ja, wäre das irgendwie möglich? Ja. Also ich bin mega gespannt. Glaube ich nicht dran, dass wir nicht noch erstmal zwei Verzögerungen oder so sehen werden. Nee. Ja, immer erstmal das Schlimmste hoffen, das Schlimmste erwarten und das Beste hoffen. Aber ich bin mega gespannt, was da passieren wird. Vor allen Dingen, ich meine, was ist der aktuelle Stand, Jules? Du steckst da also immer noch Anfang 25, wird gemunkelt?
Ja, es gab jetzt einige Gerüchte, gerade weil die Rückkehr von den Mitarbeitern ins quasi nicht mehr Homeoffice für einige Probleme gesorgt haben, dass das zu einer Verzögerung führen könnte. Ich persönlich habe eigentlich von Anfang an damit gerechnet, dass es definitiv eine Verzögerung geben würde. Also Anfang 2025, Rockstar hat keins ihrer letzten Spiele ohne mindestens eine Verschiebung rausgebracht. Bei GTA war es, glaube ich, knapp ein halbes Jahr oder 4 Monate. Bei Red Dead Redemption war es sogar ein ganzes Jahr. Also frühestens Ende 2025 wäre jetzt mein Tipp. Frühestens. Kann sogar sein, dass es dann nochmal ins Frühjahr 26 sogar geht.
Das wär auch meine Vermutung. Aber man sitzt schon ein bisschen da, wenn man sich mit US-Politik beschäftigt und denkt sich, wenn tatsächlich Trump die Wahl gewinnt, und dann im Januar, Ende Januar seine Amtseinführung hat, wäre es im Anfang 2025 perfekt, um ein Spiel wie GTA zu verkaufen, weil da wollen alle Leute aus der Realität raus.
Das ist ein guter Punkt, ja.
Meint ihr, darauf spekulieren Sie?
Also ich sag mal so, das ist das erste Mal in meinem Leben und meiner Karriere, und ich mache den Job jetzt auch schon seit über 20 Jahren, dass ich mir theoretisch vorstellen könnte, dass die Wahl des US-Präsidenten eine Auswirkung auf die Erscheinung eines Spiels hätte. Also ich könnte es mir so theoretisch vorstellen, dass da zumindest drüber geredet wird.
Und
nein,
jetzt haben
es
Sie
wird
noch
am Ende nicht entscheidend sein, aber...
Und jetzt haben Sie das erwartet, keiner von uns, die bissigste Trump-Parodie jemals in einem Videospiel auch noch drin.
Es soll mir recht sein. Wobei der Mann sich ja, man denkt ja eigentlich immer, der kann sich besser selbst parodieren, als ihn jeder Parodist parodieren könnte, aber offensichtlich.
So, ich parodiere heute jetzt aber keinen mehr. Ich würde sagen, wir kommen stattdessen zum Schluss für die Diskussion hier. Ich fand das sehr interessant. Und sagt uns gerne mal in den Kommentaren, wie ihr diese ganze Sache mit dem Humor von GTA seht. Vielleicht auch, wie das dann in den letzten 10 Jahren gealtert ist. Weil das vergisst man ja irgendwie mit den ganzen Re-Releases auch regelmäßig, dass das Spiel ja eigentlich schon so alt ist. Und auch gerade, wenn du sowas gesagt hast, Jochen, wie das für ein altes Publikum geschafft, was noch viel männlicher war vor 10 Jahren, als es vielleicht heute wäre. Solche Sachen sind interessant. Und dann erstmal auf Wiedersehen für heute.
Tschüss.
No
Nobody knew that healthcare could be so complicated.
Trump was a failure on healthcare.
Hundreds of thousands of black Americans lost healthcare insurance. That is outrageous.
And if he's president again, he would cancel insurance for millions more of us.
We cannot go back. President Biden and Vice President Harris have lowered healthcare premiums and expanded coverage for black families. They also capped the price of insulin at $35. Joe Biden is getting the job done for people just like me.
I'm Joe Biden, candidate for president, and I approve this message.
Paid for by Biden for president.
Now, y'all know I love McDonald's for a quick meal, especially if I'm out and about with the boys and need something to eat. I like food, and y'all know I like saving money, too. Did you know that you can save money with deals in the McDonald's app every single day? Yeah, you heard that right. There's a deal every day in the app. So if you are an avid McDonald's goer like me, you'll find the best value for your buck by using the app. One of my favorite things about the app is the ability to order ahead. So let's say I'm on the road, just picked up Axel from school, and know I promised him some McDonald's fries and a sundae, but don't want to have to wait in that long line. I open up the app and just place my order there. Then I can walk in and pick up my order when it's ready, no wait needed, especially if I time it right. And I love that you can also get a bunch of deals in the app as well. I just logged in and can get a free Big Mac with a minimum purchase of $1. But check it every day because the deals are always changing. Plus, make sure to share your birthday so McDonald's can celebrate with you with something special. Dream drivers save money with the McDonald's app. Nope, you must opt into rewards.